Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Frohe Ostern und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es ist eine der ewigen Wahrheiten des Fußballs. Große Spieler entscheiden große Spiele oder, um es mit Thomas Tuchel zu sagen, aktuell englischer Nationaltrainer, es ist einfacher, Spiele mit Harry Kane zu gewinnen als ohne ihn. Und genau deshalb zittert Bayern München vor dem Klassiker bei Real Madrid so sehr um den angeschlagenen Torjäger. Das sind unsere Themen. Duell der Giganten, der Schlotterbeck-Poker könnte bald entschieden werden und Fanliebling Undav. Das steht fest. Der Bundestrainer ist da offensichtlich etwas zurückhaltender. Welche Rolle bekommt der deutsche Top-Torjäger bei der Fußball-Weltmeisterschaft? Das und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, herzlich willkommen, meint, wir sollten doch eigentlich froh sein, wieder einen wie Gerd Müller in unseren Reihen zu haben. Ein herzliches Willkommen an Michael Reschke, jahrzehntelang tätig für Bayer Leverkusen, aber auch mit großem Erfolg technischer Direktor beim FC Bayern. Und er meint, die Bayern sind Favorit gegen Real Madrid. Ein herzliches Willkommen an den Europameister von 1996, unter anderem aktiv bei den Bayern und beim FC Liverpool, Markus Babbel. Und er findet, Real Madrid hat sich in den letzten Jahren zum unsympathischsten Club in Europa entwickelt. Steile These werden wir gleich besprechen. Und Kerry Howe, unser Mann von Sky, zuständig für die Bayern und für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und er meint, die Bayern brauchen Kane, auch wenn er nur bei 80% sein sollte. Das ist die Top-Personalie vor dem Hinspiel am Dienstag in Madrid. Lothar, wie ist denn das? Können die Bayern auf Kane überhaupt in einem solchen Spiel verzichten?
Wenn es nicht geht, geht's nicht. Und dann haben sie es auch gezeigt, auch ohne Kane, dass sie irgendwo auch international, auch national das Ergebnis holen, was sie holen wollen, müssen, möchten. Und natürlich, wenn Harry Kane da ist, dann hat auch der Gegner ein bisschen mehr Respekt. Harry Kane ist Harry Kane. Die wissen seine Torquote, sie wissen seine Fähigkeiten, ja, sein individuelles Spiel. Er spielt ja nicht die klare Nummer 9, er spielt ja auf dem ganzen Platz. Aber das hat Bayern in Bergamo sehr gut gemacht, auch ohne Harry Kane. Deswegen sage ich, kein Risiko eingehen. Es gibt ja dann auch noch das Rückspiel und es gibt ja noch hoffentlich dann weitere Champions-League-Spiele, die Meisterschaft. Dafür brauchen sie Harry Kane nicht. Aber natürlich in der Champions League, wo es jetzt wirklich die Creme de la Creme gegeneinander spielt, da wäre schon schön, wenn Harry Kane auflaufen könnte, aber ich würde nichts riskieren.
Schafft er es?
Ich habe ihn nicht untersucht heute Morgen, also ich warte auf Informationen der Sevener Straße.
Ja. Wie ist das? Wie ist so dieses Zittern vor großen Spielen um große Spieler aus Ihrer langjährigen Erfahrung?
Naja, klar, ein Spieler wie Harry Kane kann eben in jedem Spiel den Unterschied machen, auch auf dem internationalen Topniveau. Ne? Und deshalb werden die Bayern natürlich alles daran setzen, ihn fit zu bekommen. Aber ich bin auch der Meinung wie Lothar, wenn das Risiko für das Dienstagsspiel noch zu groß ist, dann darauf setzen, dass er im Rückspiel vielleicht dabei ist. Und ganz klar, was Bayern München in dieser Saison mit Harry Kane geleistet hat, ist überragend. Aber auch was Bayern München ohne Harry Kane geleistet hat, ist herausragend.
Wie agiert man als Verantwortlicher? Geht man permanent zu den Physios, zu den Ärzten und sagt, macht ihn fit? Fragt ständig nach? Oder sagt man, komm, wir halten das Risiko eher geringer, weil es gibt ja auch noch ein Rückspiel?
Das ist übrigens von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Ja. Ich habe da schon welche erlebt, die wahnsinnigen Druck gemacht haben und welche, die eher ein bisschen dosierter vorgegangen sind. Ich bin mir aber sicher, bei der Persönlichkeit und der Erfahrung, die Harry Kane hat, am Ende des Tages entscheidet er ganz alleine, ob er spielt oder nicht.
Ja, ist das so, entscheiden Spieler dieses Kalibers dann selber, ob sie auflaufen können oder nicht?
Ja, mit Sicherheit. Er kennt seinen Körper am besten. Er weiß, ich bin hundertprozentig da. Nur dann kann ich auch der Mannschaft helfen. Wenn er das Gefühl hat, dass er eben nicht bei 100% ist, dann wird er das Spiel weglassen, weil es gibt eben noch das Rückspiel. Aber viel entscheidender für mich ist eben, es wäre super, wenn er mit dabei wäre. Weil für die Spieler um ihn herum ist es natürlich auch nochmal ein positiver Schub. Ja. Das ist wie bei uns früher, wenn Lothar oder Effe da auf dem Platz waren, da habe ich mich als Spieler einfach besser gefühlt, wie wenn sie nicht dabei waren. Und deswegen ist Harry Kane eben auch so wichtig, weil das sind eben genau diese speziellen Spiele, da brauchst du die besten Leute auf dem Platz.
Hast du denn das Gefühl, Spieler wie Lothar, wie Effe, wie Sammer, wie Breiten und so weiter beschützen dich regelrecht?
Ich kann gar nicht erklären, warum. Das gibt einfach ein gutes Gefühl. Ja. Du weißt, bei solchen Spielen hast du ja schon auch eine gewisse Anspannung. Ja. Du hast eine Anspannung, du weißt, um was es hier geht, du darfst dir nicht viele Fehler erlauben und du siehst einfach mal nur einen Schulterblick, die sind auf dem Platz. Du weißt, du kannst ihnen immer den Ball geben, sie verpissen sich nicht, ja. sie stellen sich auch dieser Situation, weil sie das eben auch aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben und gewohnt sind. Und damals, ich als jüngerer Spieler, habe mich da einfach besser gefühlt, wenn die am Start waren.
Ja. 80%, sagst du, Carey, würden sogar reichen. Bist du sicher?
Ja, also für mich ist er einfach ein sehr wichtiger Spieler. Markus hat es auch gerade gesagt, mit seiner ganzen Autorität, mit seiner Aura ist er schon enorm wichtig, auch für jüngere Spieler. Kann die an die Hand nehmen, im positiven Sinne. Und es wäre wichtig, wenn er dabei wäre. Er soll morgen im Abschlusstraining auf jeden Fall auf den Platz kommen, das ist der Plan. Und damit er selbst auf seinen Körper hören und entscheiden. Aber gerade in diesem Stadion, Mythos Bernabeu, da brauchst du aus meiner Sicht einen Harry Kane. Wenn er bei 80% ist, dann nehme ich ihn auch bei 80%.
Was hörst du aus dem Club? Sofort, oder? Was hörst du aus dem Club?
Zuversicht, vorsichtig, optimistisch. Jetzt müssen wir das Abschlusstraining abwarten.
Ja, und nicht nur für die eigenen Spieler ist er wichtig, sondern der Gegner sieht ja auch, wer auf dem Platz steht. Ob da jetzt ein 17-Jähriger, 18-Jähriger, 19-Jähriger, der talentiert ist, der auch schon gezeigt hat, dass es kann. Aber wenn Harry Kane da ist, dann steht halt die Person Harry Kane auf dem Platz. Und dann weiß der, hat der Gegner auch schon ein bisschen mehr Respekt vielleicht, wie wenn jetzt dann unbekannterer 18-Jähriger steht.
Hast du selber diese Situation vor solchen Spielen auch erlebt? Und wie hast du sie gehandhabt?
Natürlich erlebt man solche Situationen, wenn man 20 Jahre dabei war. Ich hatte mal eine Situation, ich glaube, Markus hat mitbeschrieben, in Kiew mit Trapattoni. Warst du da auf dem Platz? Warst du dabei, ne? Scheuer war im Tor. Ja, also. Und ich hatte Achillessehnenprobleme. Mhm. Kurz darauf ist auch die Achillessehne gerissen. Mhm. Und einen Tag vor dem Spiel, Müller-Wohlfahrt, unser Teamarzt, sollte ich mit denen ein bisschen Runden laufen. Nach 1,5 Runden habe ich gesagt, es geht nicht mehr. Aber Trapattoni wollte mich unbedingt am Platz haben. Und ich weiß heute noch, Didi Hamann und Nährlinger haben neben mir im Mittelfeld gespielt. Ich glaube, Christian Nährlinger hat sich nach dem Spiel übergeben, weil er sehr viel laufen musste, weil ich nicht laufen konnte. Aber ich war auf dem Platz gestanden. Und er hat gesagt, Trapattoni zu mir, ja, Mittelfeld, keine langen Wege, gibt's Lothar den Ball. Lothar, du dirigierst und so weiter, bringst Ordnung in die Mannschaft. Ich will gar nicht, dass du läufst, aber ich will, dass du auf dem Platz stehst. Und es hat funktioniert. Wir haben, glaube ich, sogar 4-1 gewonnen dort. Mehmet Scholl ist ins Spiel gekommen, das weiß ich noch. Für mich dann 10 Minuten vor Schluss.
Ja, und wie ist das dann? Hast du dann von der ersten Sekunde an das Gefühl, huiuiui, hoffentlich geht das gut, horchst du in dich rein? Oder läuft sich das in gewisser Form raus?
Ja, im Endeffekt machst du dir schon Gedanken. Kannst du überhaupt der Mannschaft helfen? Willst du ihr helfen möchtest, und das war in diesem Spiel nicht möglich, aber der Trainer hat entschieden, weil er auch von der medizinischen Abteilung das okay bekommen hat, dass da nichts passieren kann, dass ich zumindest ja keine Verletzung riskiere. Mhm. Aber ich war natürlich absolut nicht im Rhythmus. Ich hatte keine Trainingseinheiten. Ich konnte, wie gesagt, einen Tag vor dem Spiel nicht einmal joggen so richtig. Aber dann hat man einen Verband gemacht. Dann hat man, weiß nicht, ob ich Medikamente bekommen habe. Aber ich war auf dem Platz gestanden und es hat funktioniert. Aber ich habe es sehr, sehr, Gott sei Dank, sehr selten erlebt.
Hätte man bei einem, sagen wir mal, Europameisterschaftsendspiel auch eine Verletzung riskiert?
Mit Sicherheit, ja. Also da gehst du dann schon auch über die Grenze hinaus. Das bringt der Leistungssport einfach mit sich, auch da über die Grenzen dann hinauszugehen. Ich glaube, da hast du ja das beste Beispiel da sitzen, was der Lothar für Verletzungen hinter sich gebracht hat und dann in einer Geschwindigkeit wiederkam, wo du heute ein Jahr raus bist, da war er nach 4,5 Monaten wieder auf dem Platz gestanden. Oliver Kahn genau dasselbe mit seinem Kreuzbandriss, der dann auch nach 4 Monaten wieder im Tor stand, der konnte gar nicht laufen. Und das bringt einfach der Sport, der Leistungssport mit sich, dass du über die Grenzen gehen musst.
Also diese Personalie Harry Kane, die wird uns mindestens bis Dienstag vermutlich dann auch im Hinblick aufs Rückspiel begleiten. Und dann fragen wir mal bei Social Media nach, bei Felix Fischer, der das heute für uns betreut. Keine gute Sendung in diesen Zeiten, ohne dass einmal was runterfällt. Das ist ein ganz gutes Omen, dann wird alles klappen. Felix, wie ist der Stand? Wir haben ja ein bisschen schon was von Carey gehört.
Ich konzentriere mich, um hier standhaft zu bleiben. Es ist so ein bisschen die Tendenz, dass es eben gut aussieht. Die Bayern-Verantwortlichen sind optimistisch. Max Eberl war gestern gestern auch optimistisch, hat gesagt, die Physios arbeiten daran, er ist ständig auf dem Gelände und lässt sich pflegen. Wir glauben daran, dass es funktioniert. Joshua Kimmich sieht das Ganze sogar mit einer Portion Humor, hat gesagt, der wird da auch mit dem Rollstuhl spielen. Da sieht man schon die Wichtigkeit einfach von Harry Kane. Jeder hofft, dass er spielen kann. Gilt natürlich auch für die Fans, die aber teilweise auch sagen, lieber ist er dann im Rückspiel fit. Die Mannschaft schafft es auch ohne Kane in Madrid eine gute Ausgangslage zu schaffen. Wenn es einen Fußballgott gibt, auch den wird appelliert, wird Kane fit, denn die Bayern hatten schon letztes Jahr so ein verdammtes Verletzungspech. Stimmt natürlich, wir erinnern uns zurück an die Champions-League-Saison. Und auch noch eine Variante im Thema Rückspiel, würde lieber im Rückspiel ihn einsetzen, wenn er gegen Rüdiger spielt, war alles umsonst. Also auch da wird auf die Körperlichkeit von Antonio Rüdiger eingegangen. Es wird auf jeden Fall ein Rennen gegen die Zeit für Harry Kane.
Dankeschön. Was glaubst du eigentlich, ist das jetzt bei Kane Folge eines Zweikampfs im Training bei der englischen Nationalmannschaft oder was steckt dahinter?
Es ist keine traumatische Verletzung, also es ist jetzt kein Schlag, den er da abbekommen hat, sondern das hat sich jetzt in den letzten Wochen schon häufiger bemerkbar gemacht im Knöchel. Ähnlich wie es beim Jamal Musiala auch war nach dieser schweren Verletzung, die er hatte, hat auch nie komplett schmerzfrei gespielt. Deswegen haben wir den Musiala, den wir alle sehen wollen, bisher noch nicht gesehen. Und es ist einfach auch ein Stück weit Verschleiß von vielen Spielen, von vielen Einsätzen. Aber nochmal, das ist jetzt das Champions-League-Spiel bei Real Madrid. Da arbeitest du das ganze Jahr auch drauf hin. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da auf die Zähne beißen wird.
Er hatte doch bei den letzten Duellen gegen Real hatte er doch auch Schwierigkeiten. Das war damals am Rücken, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Rückenproblem, damals das Halbfinale. Da war er nicht bei 100%, da war er aber auch nicht bei 80%. Da hat er sich gequält und am Ende die Bayern rausgeflogen. Aber nicht wegen Kane, sondern wegen des einen oder anderen Patzer ist am Ende, wobei das halt auch Bernabeu ist. Da kann alles passieren in diesem Stadion.
Sind die Bayern dieselben oder wären sie dieselben ohne Kane? Also natürlich gegen Freiburg hat es jetzt gereicht, aber Real Madrid bei allem Respekt ist dann schon ein anderes Kaliber.
Wir können ja nicht die gleiche Mannschaft sein mit oder ohne Kane. Ja, wir sprechen über einen der drei, vier besten Mittelstürmer der Welt, ja, der ein komplettes Programm anbietet, ja, der also nicht nur torgefährlich ist, sondern der auch als Torvorbereiter, als jemand, der Angriffe mit initiiert, herausragende Klasse besitzt, den kannst du nicht eins zu eins ersetzen. Und kommt ja noch was ganz Egoistisches dazu. Alle, die im Stadion sind oder wir vom Fernsehen, wollen ihn einfach spielen sehen. Ja? Einfach Spaß macht, ihm zuzuschauen. Ja? Das spielt ja auch noch eine Rolle. Ne?
Lothar, einmal an dich die Frage gerichtet, aus dem sozusagen abgeleitet, was Markus gesagt hat. Markus hat gesagt, für ihn war es wichtig, dass ein Spieler wie du, wie Effenberg, auf dem Platz stand. Hast du das umgekehrt auch gespürt? Hast du das Gefühl gehabt, ich habe hier einfach eine besondere Verantwortung, auch für die Mitspieler, für den Verein?
Ja, ist klar, dass du als erfahrener Spieler, Kapitän oder nicht, natürlich eine Verantwortung für die Mannschaft hast. Sind auch dann die Gespräche mit dem Trainer. Das gibt dir dann schon irgendwie auch das Gefühl, dass du die Verantwortung auf die anderen übertragen musst und dass du sie mitnimmst und dass du sie erst mal unterstützt. Ich hatte ja auch teilweise sehr viele junge Spieler um mich herum. Wir haben es gerade gesagt, gerade in dieser Phase, wo Markus diese Zeit am Anfang miterlebt hat, da waren ja 5, 6, die aus der eigenen, die aus dem Nachwuchs gekommen sind bei Bayern München. Ja, da war ein Frei, ein Nährlinger, ein Markus Babbel, ein Didi Hamann dabei. Und natürlich haben die Hilfe gebraucht, aber sie haben es auch angenommen. Und das musst du merken. Ja, die müssen dann schon mitziehen. Also du gibst ihnen was, aber du nimmst sie mit, weil du ihnen auch nicht nur das Vertrauen gibst, sondern du weißt auch, dass sie eine große Qualität haben, die du jeden Tag im Training bei ihnen mitbekommen hast und die dir ja auch helfen. Die machen dann vielleicht einen Schritt mehr für mich mit, den ich vielleicht nicht mehr machen konnte. Und somit hat man sich dann immer ganz gut ergänzt.
Gut, also spannend, wie Harry Kane das handhaben wird. Klar ist, die Bayern sind in Form, haben auch ohne ihn in Freiburg gewonnen. Das war eigentlich eine vermeintliche Pflichtaufgabe, Stefan Graf. Aber das wurde dann eine richtig große Nummer, ein Sieg in allerletzter Sekunde.
Es gibt diese Spiele, diese Siege, die selbst für diese dominanten Bayern am Ende schon noch etwas Besonderes sind.
Ich finde, das Spiel ist noch mal wichtiger als so andere Siege, weil einfach noch mal uns das ganze Spiel zusammenschweißt und uns es noch mal mehr gibt als ein normaler Sieg.
Normal.
Und Bischof haut ihn rein!
War dieses Spiel in Freiburg ganz sicher nicht, findet auch einer, der die Partie von zu Hause aus verfolgen musste.
Wow, what a comeback. Oh.
Und die Bayern schlagen nochmal zu! Das ist doch unfassbar!
Kompliment an die Jungs, was für eine Mentalität, was für ein großartiger Sieg.
Away 3 points.
Die erste Halbzeit war brutal intensiv, sehr schwer. Wir haben schon gesagt, in der Halbzeit, es ist unsere anstrengendste Halbzeit bisher gewesen. Dann geraten wir in Rückstand.
Mann, Sabi, was eine Kiste!
Ganz, ganz starkes Freiburg. Dieser zweite Tor kann eigentlich das Spiel schon entscheiden.
Oh, Neuer daneben, das ist das 2-0!
Aber letztendlich musst du trotzdem wieder diese Charakter zeigen, sonst schaffst du keine 3 Punkte.
Und Charakter, den haben sie gezeigt.
Wir hätten auch aufhören können und uns mit dem 2-2 zufrieden geben, aber ja, ist brutal die Mentalität von uns.
Das sind halt die Bayern.
Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich heute noch ein Tor mache. Und dann war es ja perfekt. Ja, habe ich den Ball reingeschossen und dann geht's ab. Ja.
Und jetzt geht's nach Madrid.
Dieses Spiel gegen Real ist natürlich so groß.
So groß wie das bayerische Selbstvertrauen.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr großes Vertrauen, haben wir gerade auch in der Kabine gesagt. Wir können aber jeden schlagen jetzt.
Real aus dem Wettbewerb zu werfen, das ist den Münchnern zuletzt 2012 gelungen. Seitdem, seit 14 Jahren, konnten sie allerdings kein einziges Champions-League-Spiel mehr gegen die Königlichen gewinnen.
Ich freue mich einfach extrem jetzt auf das nächste Spiel und bin auch zuversichtlich, dass wir das Ding ziehen.
Vielleicht mit Harry Kane.
Harry, ich bin eher positiv, was Dienstag angeht.
Ganz sicher mit einer ziemlich breiten Brust nach diesem spektakulären Comeback in Freiburg.
Wie sich die Bayern freuen nach einem Sieg in Freiburg, das ist richtig schön. Das zu sehen. Welchen Wert, Markus, hat dieser Erfolg?
Es war ein großer Wert für sie, ja, weil ich glaube, diese Emotionalität, was du da verspürst, in der letzten Sekunde den Siegtreffer zu erzielen, das gibt dir ja ein gutes Gefühl, jetzt nach Madrid zu fliegen. Ja. Ich glaube, das ist sogar wichtiger gewesen, die Art und Weise, wie das Spiel zustande kam, wie wenn sie 4-0 gewonnen hätten. Mhm. Sondern du holst 0-2 Rückstand auf, schießt den Ausgleich in der Nachspielzeit und dann gibst du trotzdem weiterhin Gas und holst. Und du hast ja gesehen, wie die sich gefreut haben. Da ging mir auch das Herz auf, ja. Unabhängig davon, dass ich ein bisschen getrauert habe, auch mit den Freiburgern, die wirklich ein tolles Spiel gemacht haben. Aber ich glaube, dass das für die Bayern, für das Spiel gegen Madrid, jetzt nicht alles entscheidend sein wird. Aber du hast ein gutes Gefühl.
Sind ja solche Details. Kann es sein, dass die Bayern einfach ganz, ganz viele Facetten mittlerweile abdecken, der Art zu gewinnen?
Was mich noch beeindruckt hat, war die Entscheidung fiel durch Bischof und Karl.
Ja.
Das ist auch ein Weg, den die Münchner jetzt beschritten haben. Bischof ablösefrei geholt aus Hoffenheim. Da war ein Megatransfer. Karl, der sich jetzt aus dem eigenen Nachwuchs so entwickelt hat. Das sind natürlich zwei Treffer, die für die ganze Vereinspolitik auch von großer Bedeutung sind, die dann auch da noch mal augenscheinlich geworden sind. Und ansonsten habe ich ja schon gesagt, die Bayern haben sich zu einer erfolgsbesessenen Maschinerie entwickelt. Da kann man Vincent Kompany nur ein Riesenkompliment machen, wie der das ganze Thema Bayern München lebt und geprägt hat. Das ist schon einzigartig.
Ist er da entscheidend? Du hast ja auch den Vergleich mit Guardiola, der nun auch alles andere als nicht erfolgsbesessen war.
Pep war ja auch in den 3 Jahren in München 3-mal deutscher Meister, 2-mal Pokalsieger und war 3-mal im Halbfinale der Champions League. Ja, der hat ja auch eine extreme Zeit mitgeprägt, ja, und das ist schon vergleichbar. Das ist schon vergleichbar. Und Kompany hat eben die Möglichkeit, jetzt noch mal einen oben drauf zu setzen.
Ja, wird er letztlich dann auch daran gemessen? Die bisherige Saison natürlich sehr, sehr gut der Bayern, aber wir wissen alle, wie es läuft. Wenn du gegen Real Madrid rausgehst, egal wie, dann kommt das Ganze schon in ein etwas anderes Licht zumindest.
Natürlich, jeder Erfolg ist gut für den Trainer, auch für die Stimmung von außen. Markus hat es auch gerade gesagt, für die Mannschaft gut. Und wenn man jetzt das Gegenbeispiel sieht, Real Madrid hat gestern in der letzten Minute auf Mallorca verloren, 2-1. Übrigens, der Mikel ist der Trainer von Mallorca. Und das hängt ja dann auch wieder 48 Stunden oder 72 Stunden Minimum in den Köpfen drin. Und du gehst natürlich lieber als Sieger vom Platz und nicht mit hängenden Köpfen. Und Madrid konnte oder hat wahrscheinlich seit dem gestrigen Tag können die Meisterschaft abschmieren, weil sie 7 Punkte hinter Barcelona sind. Und das ist eine Menge Holz. Spielen zwar noch mal direkt gegeneinander. Und deswegen der Sieg für Bayern schon für die Moral, für die Stimmung, für die Lockerheit enorm wichtig. Und natürlich ist Kompany derjenige, der dieser Mannschaft das mitgegeben hat. viele Facetten. Du sagst es gerade. Früher sind sie 113, 114 Kilometer gelaufen. Jetzt laufen sie die meisten Kilometer von den ganzen Bundesligamannschaften. Also Bayern war dafür nicht bekannt. Die sind gierig, die haben Spaß, die haben Lust, die haben ein gutes Miteinander, respektvolles Miteinander. Fängt vom Trainer zur Mannschaft an, aber auch die Spieler untereinander. Sie verstehen sich alle gut. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Torschützen von gestern am Dienstag nicht in der Anfangsformation stehen. Aber die werden nicht sauer sein, sondern sie akzeptieren es, weil sie wissen, mit welchen großen Spielern sie spielen dürfen, trainieren dürfen und von ihnen lernen können. Das ist ein ganz tolles Miteinander.
Lothar hat, während wir eben eine kurze Pause hatten, während des Beitrags noch mal in seinem reichen Erfahrungsschatz gekramt, hat noch mal nachgedacht und es ist ihm ein geradezu historisches Beispiel auch noch mal eingefallen, was den Einsatz eines angeschlagenen Topstars anlangt. Welches denn?
1990 bei der Weltmeisterschaft vor dem Endspiel war Rudi Völler angeschlagen und Franz Beckenbauer hat am Tag vor dem Spiel gesagt, Rudi, du entscheidest ganz alleine, ob du spielen magst oder spielen kannst oder nicht. Und Rudi hat sich Gott sei Dank dafür entschieden, dass er spielt, weil er ist dann böse gefault worden. Dadurch hat es den Elfmeter gegeben, den Andreas Brehme dann sicher verwandelt hat und wir sind Weltmeister geworden.
Hat Rudi dich beispielsweise um Rat gefragt?
Nein, nein. Das hat Markus vorher richtig gesagt. Das musst du als Spieler ganz alleine entscheiden. Da kannst du nicht deinen besten Freund fragen, den Kapitän fragen.
Oder Wohlfahrt?
Nein, das musst du allein entscheiden. Rudi war verletzt, war angeschlagen, das wussten wir. Aber er hat dann sich selbst praktisch aufgestellt.
Und damals durften nur zwei Spieler gewechselt werden, ne? Im Gegensatz zu heute. Also wenn du früh runtergemusst hättest im WM-Finale, das gab es ja mal ungewollt 2014 mit Kramer, dann ist es schon eine Schwächung. Wir haben jetzt eben über Real Madrid gesprochen. Die haben verloren in der Liga auf Mallorca, sind jetzt, glaube ich, 7 Punkte hinter Barcelona. Aber macht sie das im Umkehrschluss nicht möglicherweise besonders gefährlich?
Das ist der letzte Strohhalm für Real Madrid in dieser Saison. Die verkorkst wäre, wenn sie dann eben dann ausscheiden gegen die Bayern, weil sie haben diesen Pokal ausgehabt gegen den Zweitligisten. Sie sind hinten dran in La Liga, werden dann noch gegen Barca spielen müssen. Ich sehe da keine Chance, außer in der Champions League jetzt eben. Die werden alles auf eine Karte setzen, gerade mit dem Publikum. Aber auch da natürlich gibt es ja mit diesem Gelb, also mit diesen gelb vorbelasteten Spielern auch einen möglichen Nachteil für Real Madrid, weil da einige Topstars jetzt schon mit Blick auf das Rückspiel, ja, aufpassen müssen. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Tchouaméni, das sind jetzt alles Stammspieler, die vorbelastet sind und bei einer gelben Karte dann im Rückspiel in München gesperrt werden.
Aber kann dich natürlich aber auch unter Druck setzen, ne? Weil du genau weißt, das ist eigentlich unsere letzte Chance, was Großartiges für den Verein zu gewinnen. Und das kann natürlich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass im Hinterkopf natürlich auch ein gewisser Druck da ist, das Ding jetzt auch ziehen zu müssen.
Aber das ist ja spannend mit den gelben Karten. Spekulierst du als Gegner, also als Bayern München, darauf, versuchst du, solche Spieler noch mehr als sonst in Zweikämpfe zu verwickeln?
Wenn sie clever sind, ja. Nein, also ich würde das schon thematisieren, ja, und ansprechen. Hey, passt mal auf, da kann man schon mal ein bisschen hingehen. Vielleicht lässt er sich ja auch provozieren und dadurch ist er vielleicht im Rückspiel dann eben auch gesperrt. Und das sollte man definitiv thematisieren.
Ja, nichts hinzuzufügen. Absolut.
Wird auch so gemacht werden.
Ja, und der Real Madrid hat es ja auch in der Vergangenheit schon gezeigt, wenn sie irgendwie keine Chance mehr hatten auf nationale Titel, dann haben sie überzeugt und überragend gespielt in der Champions League. Aber das war eine Mannschaft von Real Madrid, die meiner Meinung nach höher einzuschätzen waren in der Vergangenheit als diese Mannschaft jetzt bei Real. Also ich sehe jetzt bei Real schon gewisse Schwächen, die ich früher bei den ganz großen Real Madrid nicht gesehen habe. Sieht man ja auch schon an den Trainerwechseln während der Saison. Sowas sind hinterlässt dann schon Spuren. Mbappé war lange angeschlagen, Vinicius wird viel diskutiert, nicht nur über seine sportlichen Leistungen. Also es gibt viele andere Themen bei Real, die ich schon als großen Vorteil für den FC Bayern sehe.
Tolle Spieler, Real Madrid, keine Frage, aber wenn wir jetzt jeden hier am Tisch fragen oder insgesamt, wer hat die bessere Mannschaft, wo hast du das Gefühl, dass ein Team auf dem Platz steht, dann landest du ja automatisch bei Bayern München, ohne Wenn und Aber. Und Ergebnisse jetzt in La Liga und auch im Pokal, die zeigen das ja auch. Wenn du eine Mannschaft bist wie Bayern München, die sich bei einem 3-2-Sieg in Freiburg freuen, als hätten sie DFB-Pokalfinale gewonnen in der letzten Minute. Das ist ja eine Körpersprache, die ausstrahlt, wie du als Team auch denkst und fühlst. Ja. Mhm.
Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, man hat Real Madrid auch mit der Wucht dieses Stadions schon so oft erlebt in der Königsklasse. Und die individuelle Klasse ist ja nun mal auch unbestritten. Also wenn sie sich zusammenreißen auf dieser Bühne.
Aber die spielen ja nicht zweimal zu Hause. Die spielen eine Woche später in der Allianz Arena. Und da hat Bayern schon was anderes auch oder hat das Gleiche entgegenzusetzen, wenn sie in der Allianz Arena spielen. Aber ich weiß auch, was dass du hinaus weißt. Ist ein Mythos. Tolles Stadion und ich freue mich wirklich mal so richtig auf ein Spiel, wo ich sage, hey, da lohnt es sich zuschauen, das lohnt es sich mal live dabei zu sein. Das, glaube ich, wird ein richtig geiles Spiel, weil ich war auch noch nie in diesem neuen Stadion und es macht mir besonders Spaß, da dabei zu sein.
Da hat Kerry jetzt Lothar mal was voraus. Du warst schon da.
Das Einzige wahrscheinlich. Ich war beim letzten Halbfinale, als Real gegen Bayern gespielt hat und da hat das Dach dann schon erstmals geschlossen oder war zum ersten Mal geschlossen bei so einem Champions-League-Spiel und da war das noch wuchtiger vom Publikum her. Weil Madrid ist das ja so, die Socios, also die Mitglieder, die dann auch ins Stadion gehen, die gehen das Ganze ja eigentlich ohne Schal, ohne Trikot ins Stadion. Bei La Liga-Spielen, bei üblichen Spielen, da ist die Stimmung auch nicht gut. Aber dann, so ein Champions-League-Spiel, da wird das Publikum mal richtig angezündet.
Ja. Du kennst es, du hast Familie in Madrid und weißt, wie Real dort auch gelebt wird. Das ist natürlich anders als Atletico. Atletico ist sozusagen der Arbeiterverein, wenn man jetzt das vereinfacht sagen will. Aber ich muss sagen, in der Champions-League war ich oft in Madrid. Also da geht schon was ab. Also so ist es jetzt nicht.
Ja, da ist immer was los und trotzdem bin ich auch beim Rest der Runde, ich sehe die Bayern gefestigter als Team, vor allem auch auf der menschlichen Ebene, wenn ich auch sehe nach dem Tor, nach dem Siegtreffer in Freiburg, Kompanie geht es als erstes zu Alphonso Davies, der jetzt verletzt war, der ausgewechselt wurde in Bergamo mit dieser Muskelverletzung, auch Tränen in den Augen hatte und so holt er auch die Spieler ab, die vielleicht aktuell ein bisschen hinten dran sind aufgrund dieser Verletzung, Davies ein Beispiel, Musiala ein Beispiel, die noch wichtig werden können in diesen beiden Spielen jetzt.
Warum magst du eigentlich Real Madrid nicht?
Nein, dieser Mythos, diese Wucht und diese Tradition, was dieser Club hat, finde ich fantastisch. Nur wie sie sich die letzten Jahre verhalten, finde ich grob unsportlich, hat mit Fairplay überhaupt nichts mehr mit zu tun. Und ich habe immer so das Gefühl, sie sehen sich über allen anderen. Sie sehen sich als was Besseres. Und das geht mir völlig auf den Keks und das macht sie für mich total unsympathisch. Dann haben sie natürlich auch ein paar Spieler in ihren Reihen, die jetzt nicht ganz so mein Fall sind. Vinicius Junior haben ja gerade auch thematisiert, wenn ich sehe, wie der Fußball spielt, was für ein Talent er hat. Und wenn ich dann sehe, dass er sich bei jeder Aktion hinfallen lässt und 14 Mal rollt und das gefällt mir einfach nicht. Ich mag das nicht und da spielt auch der Präsident für mich eine ganz große Rolle, dass wenn ein Spieler von ihnen nicht den Ball d'Or gewinnt, dann gehen wir als gesamter Verein dort nicht hin und boykottieren die Veranstaltung. Sowas finde ich respektlos allen anderen gegenüber und deswegen hat der Verein bei mir so unglaublich verloren, dass ich den einfach unfassbar unsympathisch finde.
Aktuell.
Es ist ja in den letzten Jahren eigentlich so passiert. Ne? Also Vinicius zum Beispiel, natürlich toller Spieler, aber provoziert ohne Ende. Und wenn man ihn mal dann richtig packt auf dem Platz, dann beschwert er sich nur, dann weint er. Mhm. Also ein bisschen typisch, die Art. Und ich weiß auch, was dass du raus weißt. Rodri ist Weltfußballer geworden. Dann haben die gesagt, ja, ungerecht, einer von uns werden müssen. Also boykottieren wir. Das macht man nicht. Das aus Respekt gegenüber den Gegnern, der anderen Mannschaften, anderen Spielern, das macht man nicht. Und ich habe das auch, die Presse hat es ja auch negativ gesehen. Und so verliert ein Verein, der Großes geschafft hat, der eine ganz große Geschichte hat, so verliert der irgendwie an Ansehen. Also ich finde es auch nicht gut, wie sich Real Madrid in den letzten Jahren, Markus hat es gerade schon gesagt, verhalten hat. Es ist der falsche Weg.
Wie nimmst du das wahr?
Ja, ich habe eine Vorgeschichte. Ich habe ein ganz enges Verhältnis mit José Ángel Sánchez, dem Generaldirektor von Real Madrid, mit dem ich damals so den Transfer Dani Carvajal abgewickelt habe und auch den Wechsel Toni Kroos von München nach Madrid. Den habe ich als absoluten Top-Profi und sehr sympathischen Zeitgenossen kennengelernt. Ich kann aber auch die Einschätzung hier von Lothar und Markus nachvollziehen. Das wird auch ein bisschen gepflegt, dieses Image bei Real Madrid. Wir sind besonders, wir sind die Einzigartigen. Das
ist ja auch ein
bisschen zur Erfolgslegende des Clubs dazu. Aber
wie schätzt du den Präsidenten ein? Hast du ihn erlebt, Perez?
Der ist schon sehr speziell. Ja. Also ich würde jetzt sagen, der ist schon jemand, der das Licht auch sucht. Ja, das hängt mit der Persönlichkeit zusammen. Aber wie gesagt, José Ángel Sánchez ist ein absoluter Topmann und mit dem habe ich immer total gerne zu tun. Ja.
Ja, aber Toni Kroos und Carvajal waren ja vor 10, 15 Jahren diese Kontakte. Wir haben ja von den letzten Jahren gesprochen. Wir haben ja nicht gegen Real Madrid generell. Ich wäre froh, wenn ich mal für Real Madrid spielen hätte können. Ich hatte ein Angebot 1991 und mein Präsident von Inter Mailand hat mich nicht gehen lassen. Und da war ich schon richtig sauer. Aber das ist eben das Real Madrid von heute. Und das war vor 10, 12 Jahren auch noch anders wie Toni Kroos. Ja, wann ist er gewechselt? Oder hat er gewechselt?
2014.
Also wir reden nicht von 12 Jahren zurück oder 11 Jahren zurück, sondern wir reden von den letzten 2, 3 Jahren. Und da ist einiges passiert, wo sich so ein Verein, da muss man drüber wegschauen. Wenn ich so groß bin, dann schaue ich doch über sowas drüber weg und lächle und sage, dann gewinnt unser Spieler nächstes Jahr den Ballon d'Or.
Ja. Ist Manuel Neuer, um mal auf die Bayern zurückzukommen, bereit für die Spiele gegen Real?
Er ist bereit. Er hat auch in Freiburg gute Aktionen gehabt. Klar, das eine oder andere vielleicht auch nicht so optimal gelaufen. Aber für mich mit seiner Erfahrung, mit seiner Klasse, wird er da auch wieder ein wichtiger Faktor werden. Beim letzten Spiel gab es diesen kleinen Patzer vor dem Tor von José Lu. Da sah er nicht gut aus. Aber davor, das darf man auch nicht vergessen, hat er einige Top-Paraden gezeigt im Bernabeu. Also wenn jemand dem Druck standhalten kann, dann ist es Manuel Neuer.
Ja, und das Spiel war wichtig für ihn jetzt in Freiburg. Dass man sieht, man braucht einfach diesen Rhythmus. Ja. Und deswegen war das Spiel ganz, ganz wichtig für ihn.
Selbst ein Mann wie er braucht
absolut.
Das.
Absolut. Ne? Es braucht ja. Auch ein so erfahrener Mann, braucht dieses Spiel. Und hat es ja richtig erklärt. Er hat ja tolle Paraden auch im Spiel gehabt. Ja. Jetzt gehen wir wieder auf diese eine Aktion, wo er...
Das ist jetzt so ein grober Fehler. Das bezog sich allerdings auf das Spiel in Madrid.
Ja, aber auch jetzt in Freiburg hat er zwei überragende Bälle gehalten, wo ich wirklich sage, das macht halt einfach nur Manuel Neuer, ja, wo er einen unglaublichen Reflex da an den Tag legt. Klar, jetzt schaut er bei diesem Standard schaut er nicht so gut aus, wobei man muss die Torhüter da auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil mittlerweile ist man ja so ein bisschen freiwillig geworden als Torwart. Und das löst er natürlich nicht optimal und trotzdem war das Spiel elementar wichtig für ihn, um dann auch 100% in Madrid auflaufen zu können.
Würdest du so weit gehen, zu sagen, seine Ausstrahlung ist so, wie du das eben bei Harry Kane beschrieben hast?
Ja, das ist ganz klar. Also für mich ist der Manuel Neuer einfach das Maß aller Dinge nach wie vor und würde mir als Verteidiger einfach ein unglaublich gutes Gefühl geben.
Ja, ich habe den ja 3 Jahre bei Bayern München erlebt. Der war 10 Jahre lang in Folge der beste Torwart der Welt. Ja, das ist ein Ausnahmeathlet, Manuel Neuer. Und der hat diese Aura, der hat diese Ausstrahlung und auch diese Klasse immer noch. Ich habe gar keinen Zweifel. Der ist mit absoluter Sicherheit auf der Ebene von Kane. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir den über den Sommer hinaus auch nochmal, also über die Bundesliga und die Champions League und den Pokal hinaus nochmal in Deutschland sehen, in einem anderen Trikot.
Bei der WM?
Würde ich mir wünschen.
Ja?
Ja.
Warum?
Ja, weil ich Baumann, Nübel, ich schätze sie alle sehr.
Darf ich mir nicht entgehen lassen.
Ich schätze sie alle sehr, aber Manuel Neuer ist Manuel Neuer. Der würde die Mannschaft stabilisieren, davon bin ich überzeugt.
Ja, ich schließe mich an, aber das Thema ist da durch. Ja, das sind Wünsche, die man hat. Man hat wirklich Wünsche, die nie in Erfüllung gehen können. Und ich glaube, das
ist schon mal aggressiv mit ihm gesprochen worden. Ist schon mal versucht worden, ganz.
Wir sehen noch, wie Julian Nagelsmann in den letzten Monaten.
Ja, gut.
Er wusste nicht einmal, dass er 40 Jahre geworden ist. Ja, hat ihn an dem Tag, wo das Spiel in der Schweiz stattgefunden hat, war er ja bei den Kameras gestanden und ist gefragt worden, ob er heute jemand zum 40. Geburtstag gratuliert hat. Dann sagt Julian Nagelsmann, wir hatten ja heute 40. Geburtstag gehabt. Also das hieß, er wusste es, dass Neuer 40 wird. Es wusste ganz Deutschland, es wusste ganz Europa, es wusste jeder Fußballinteressierte, dass Manuel Neuer 40 wird. Und dann stellt man sich nicht so vor die Kamera hin. Also dieses Tischtuch ist so zerschnitten, das kann der beste Schneider nicht mehr zusammen.
Das heißt also, du meinst, das war nochmal eine indirekte, klare An- und Absage von Nagelsmann.
Ja, ganz klar.
Aber man darf doch Wünsche äußern, ist doch Ostern,
absolut,
oder?
Ja, freilich, Wünsche darf man ja Ostern.
Und ich
gebe dir da vollkommen recht. Ja. Ich würde auch, Manuel Neuer, wenn er gesund ist, wenn er Spielpraxis hat, ja, Manuel Neuer gehört zu den 5 besten Leuten der Welt nach wie vor. Ja. Und die anderen, die wir haben, die gehören nicht zu den 5 besten der Welt.
Was ja auch nicht schlimm ist.
Da hast du jetzt mal ein Fass aufgemacht.
Was ja nicht schlimm ist.
Ja. Deswegen sitzen wir ja hier, dass wir Fässer aufmachen.
Ja. Ja gut, aber es hat ja in dem Fall auch eine inhaltliche Begründung. Also man kann auch begründen, warum Baumann spielen soll, ohne jede Frage. Ja, aber Neuer ist natürlich dann schon einfach, spielt einfach in einer eigenen Liga. So. Hat viele Jahre da gespielt und ich glaube, er ist immer noch tatsächlich Top 5, so wie Lothar.
Dann stelle ich mir aber die Frage, warum Nagelsmann jetzt in dem Spiel gegen Ghana Alex Nübel reingestellt hat. Weil Oli Baumann jetzt auch nicht 50 Länderspiele hat, sondern eben auch noch nicht so viel Erfahrung im DFB-Tor.
Sollen wir mal Folgendes besprechen oder vereinbaren? Behalte den Gedanken, wir sprechen nachher über die Nationalmannschaft und dann nehmen wir das nochmal mit auf. Bei Neuer gibt es jetzt diese Überschneidung. Ich will von Lothar noch einmal wissen, ob du glaubst, dass Musiala, einer deiner Lieblingsspieler, das können wir schon sagen, ein Faktor wird schon gegen Real Madrid.
Nee,
vielleicht spätestens im Rückspiel.
Im Rückspiel könnte er dabei sein, ja, aber wenn die Mannschaft so funktioniert wie jetzt, dann brauchst du Musiala auch nicht aus dieser langen Verletzung, die er kommt. Also es ist ja nicht nur, dass er jetzt die letzten zwei Wochen gefehlt hat. Er war ja noch nie so weit, dass es der alte Musiala war. Er muss einfach dahin wieder kommen und deswegen braucht er auch noch Zeit. Und vielleicht langt sich da mal für Anfang der Weltmeisterschaft. Vielleicht ist es so ein Typ Schweinsteiger 2014, wo man sagt, Gruppenphase hat er noch mal zwei Wochen Zeit und kann sich reinfinden. Ich weiß nicht, was bei Jamal im Kopf los ist, aber er ist noch nicht so frei gewesen in seinen Einsätzen, wie ich ihn mir wünsche, wie wir ihn kennen. Und deswegen drücke ich ihm die Daumen, dass er vor allem das da oben versteht, dass er, wenn er auf dem Platz steht beim FC Bayern, im Endeffekt ein gesunder Musiala ist. Und ein gesunder Musiala, der kann den Unterschied machen.
Ja, die WM ist ja lang genug. Ne? Also da kann er auf alle Fälle noch reinfinden. Wollen wir noch mal einmal zurückkommen zu diesen tollen Spielen Real gegen Bayern. Und Felix, dazu, was glauben die Fans? Wer zieht das Ding?
Genau so sieht's aus. Ich habe in der Runde schon zumindest einen vorsichtigen Optimismus wahrgenommen in Sachen Bayern weiterkommen. Ich trage noch ein bisschen was bei zu diesem Optimismus. 73 Punkte nach 28 Spielen heißt, die Bayern spielen gerade die drittbeste Bundesliga-Saison in der Vereinsgeschichte. Die 100-Tore-Marke jetzt auch geknackt gegen Freiburg. Bundesliga-Allzeit-Rekord quasi schon sicher. Also zwei brauchen sie noch, beispielsweise dann Samstagabend auf St. Pauli. Und die Fans sind natürlich mit Blick auf Dienstag auch optimistisch. 84% sagen ja, die Bayern kommen weiter. Weiter gegen Real Madrid in unserer Umfrage. Und in den Kommentaren wird dann so ein bisschen der Mythos Real beschworen bzw. thematisiert. Zum Beispiel hat Julian die Befürchtung, dass Real irgendwie weiterkommt und keiner weiß am Ende so richtig, wieso. City hat auch das Rückspiel zu Hause gehabt, ist durchaus eine Anmerkung wert. Auch die waren ja zumindest mal leichter Favorit gegen die Königlichen. Und dann noch eine bisschen wilde Theorie, 4-2 im Hinspiel, 4-2 im Rückspiel und dann wird es ein 11-10 nach Elfmeterschießen. Schauen wir uns an, ob es tatsächlich so kommt. Und dann, Patrick, habe ich gehört, ich darf ja mit Kerry Hau zusammen in Madrid sein als Reporter. Ich habe gehört, du hast eine Restaurantempfehlung vielleicht in Nähe des Stadions. Können wir aber auch nachher noch drüber
reden. Können wir nachher noch besprechen. Ich habe diverse, ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißen. Ich könnte jetzt, wenn ich davor stehe, aber es gibt so viele. Ich finde das Spannende in Madrid, in Spanien generell, Stadion mitten in der Stadt. Ne? Die Via Castellana, ne? Heißt die. Es ist so schön. Ne? Also dieses Stadion mitten in der Stadt. Ich war 12 oder 14, als ich das erste Mal dieses Stadion gesehen habe. Das ist einfach fantastisch. Das ist ein Mythos. Und was ich aber gerne noch wissen würde, also es klingt viel Optimismus durch. Wir werden sehen, ob zu viel oder nicht. Aber wie viel davon erreicht tatsächlich die Mannschaft? Das wird ja immer behauptet, nein, das bekommen wir alles nicht mit. Aber wie ist das in Wahrheit?
Also es würde mich überraschen, wenn sie das nicht mitbekommen würden, dass eine gute Stimmung um sie herum herrscht.
Beeinflusst dich das auch?
Es tut dich zumindest mal nicht benachteiligen, wenn deine Fans sehr optimistisch sind, dass ihre Mannschaft gut drauf ist. Das spürst du ja selber. Ja? Du merkst ja selber, hey, wir sind ein eingeschworener Haufen. Wir spielen zum Teil richtig guten Fußball. Also das würde mich jetzt sehr überraschen, wenn sie das nicht mitbekommen würden.
Was sind deine Erinnerungen, Lothar, an Bernabeu? Ende der 90er, großer Sieg in der Zwischenrunde damals unter anderem, ne?
War ja mein letztes, oder ja. Die letzten beiden Spiele für Bayern München waren ja die Spiele gegen Real Madrid. Also das letzte am Bernabeu war ein 4-2-Sieg für Bayern München auswärts und eine Woche später haben wir 4-1 zu Hause gewonnen. Ja. Und dann bin ich nach Amerika gegangen. Also einen schöneren Abschied kann man sich eigentlich nicht ausmalen. Und Real Madrid war ja damals auch vom Namen her eine starke Mannschaft, aber zwei Spiele, 8 Tore. Warst du auch dabei, Markus?
Ja, ne?
Warst dabei, ne?
Im Halbfinale sind wir dann rausgeflogen gegen sie.
Da hat es so eine Zwischenrunde oder was gegeben.
Ja, es gab eine Zwischenrunde.
Und das war natürlich sowohl in Madrid als auch zu Hause ein schöner Abschied aus dem Olympiastadion, aber auch eine schöne Anekdote für mein letztes Auswärtsspiel für den FC Bayern.
Ja, sehr schön. Also, wir haben schon gehört, Michael sagt, Bayern sind Favorit. Lothar klingt auch also, so.
Eindeutig für mich sogar. Also 84% sind ja. Sie Favorit, auch für mich.
Okay, du zählst zu den 84%?
Ja, ja, also aber ich sehe, nochmal, es ist Real Madrid. Ja, ja. Und wenn die ihre PS auf die Straße bekommen, wird das ein ganz schwieriges Spiel. Ich sehe sie leicht favorisiert, aber du brauchst zwei Top-Tage.
Ja. Über beide Spiele hinweg sehe ich die Bayern vorne. Hinspiel kann ich mir durchaus ein Unentschieden vorstellen, 2-2.
Und ich glaube trotzdem bloß, dass der FC Bayern das Rückspiel dann zu Hause hat, weil das Rückspiel möchte ich dann nicht unbedingt in Madrid haben. Ja. Da habe ich auch Erinnerungen, da ist mal Klaus Augenthaler vom Platz geflogen, das ist aber dann schon in den 80er Jahren zurückgegangen. Also schon immer wieder schön Ergebnis. Wir haben dann 1-0 verloren, haben aber zu Hause 4-1 gewonnen gehabt im Olympiastadion und sind dann auch weitergekommen. Das war 1986, 87.
Ja, hat der Klaus Augenthaler vor zwei Wochen hier erzählt. Da war er dann in der Kabine und hat dann irgendwann die Dusche aufgedreht, damit er keine möglichen Torjubel oder Torschrei des Publikums hören muss. Sonst hätte er dann nicht durchgehalten, sozusagen, bis zum Ende. Also, Real gegen Bayern freuen wir uns drauf. Wir haben viel dazu besprochen und gleich sprechen wir unter anderem über den vermeintlich unendlichen Vertragsbroker von Nico Schlotterbeck und über Mitchell Weiser, der gestern überraschend die Vereinsführung von Werder Bremen kritisiert hat. Mehr dazu gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über Borussia Dortmund. Gestern, Lothar war da, ein Sieg der Effizienz, Sven Schröter, beim VfB Stuttgart.
Ein mehr als ungewöhnlicher Sieg des BVB in Stuttgart. Viel Grund zum Diskutieren nach der Begegnung. Die Stuttgarter hatten mehr Ballbesitz, hatten mehr Spielanteile. Aber die Chancen waren auch eher Mangelware. Erste Hälfte stiller Mal, ansonsten 0-0. Und so blieb's auch. Es war wenig los vor den beiden Toren bis in die Nachspielzeit. Die vierte der Nachspielzeit, Dortmund mal. Zum ersten Mal überhaupt wirklich gefährlich. Und Adeyemi macht tatsächlich das 0-1 für den Tabellenzweiten. Und der Tabellendritte schaute in die Röhre. Es kam sogar noch Ärger. Sechste Minute der Nachspielzeit. Fabio Silva gegen Hendricks. Und da drüben kommt Brandt. Und der macht das sehenswert. 0-2. Dortmund gewinnt in Stuttgart. Nach einem Spiel, in dem sie eigentlich offensiv nichts zu bestellen hatten. Der aufreizende Jubel der Dortmunder, zu viel für die Stuttgarter Fans. Es flog ein Stuhl und der Ärger war mehr als sichtbar.
Ja, Lothar, war viel los gestern. Wie hast du das erlebt da, also nach dem Spiel?
Ja, Fußball ist emotional. Ja. Und das hat man danach gesehen. Auch bei den Zuschauern, beim 2-0-Torjubel. Ich habe ihn nicht übertrieben gesehen, aber wenn du 90 Minuten auf ein Tor spielst, Dortmund kein einziges Mal aufs Tor schießt, und dann bist du natürlich enttäuscht, weil für Stuttgart, auch für Dortmund, aber für Stuttgart mehr war es ja ein sehr wichtiges Spiel, ein Dreierspiel, weil wenn sie gewonnen hätten, dann hätten sie ein bisschen Abstand zu ihrer Konkurrenz gehabt um die Champions League Plätze. Aber Dortmund hat es gut gemacht. Stuttgart hat optisch 75% Ballbesitz, aber sie hatten halt keine großen Torchancen. Und da hat Dortmund gut verteidigt. Mehr wollte Niko Kovac gestern nicht. Es war so ein typisches Niko Kovac 0-0-Spiel. Und zum Schluss wollte Stuttgart zu viel. Hat natürlich Räume gegeben. Geschwindigkeit war auf einmal im Platz mit Adeyemi, mit Brandt, ein spielerisch guter Mann. Ja. Und so sind dann die Tore gefallen. Natürlich unglücklich für Stuttgart, aber taktische Meisterleistung von Dortmund, würde ich fast schon sagen. Mhm. Und natürlich haben sie sich dann gefreut und die Zuschauer waren enttäuscht. Und so sind dann zwei Welten aufeinander gebrochen. Aber ich glaube, kurz danach war es eigentlich schon wieder recht still.
Ja, und Brandt hat gestern mal wieder gezeigt, was er eigentlich im Tank hat.
Ja, es war sehenswert, sein Tor, weil es war technisch wirklich anspruchsvoll. Aber mir hat der Zweikampf viel besser gefallen von Silva, der da wirklich robust gegen Hendricks, der wirklich mit Tempo auf ihn zukam, versucht hat, ihn zu checken. Aber er ist stabil geblieben, ist am Ball geblieben, hat dann noch die Übersicht zu Brandt und wie er das dann natürlich technisch löst. Da siehst du seine Qualität, aber die hat er halt leider viel zu selten für Dortmund gezeigt, weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass der herausragende Fähigkeiten hat. Aber er zeigt es leider zu selten.
Was glaubst du eigentlich, wohin führt der Weg von Julian Brandt? Bayer Leverkusen ist jetzt zumindest mal genannt worden. Du hast ja immer noch sehr heiße Drähte dorthin.
Ich habe ihn damals nach Leverkusen geholt.
Ja.
Als ganz jungen Spieler, gemeinsam mit Rudi Völler.
Ich glaube, dass ihn das Ausland reizt. Letztes Jahr waren wir mal zusammen essen, haben wir mal so ein bisschen kreuz und quer über seine ganze Karriere gesprochen. Ich glaube, dass der Julian schon noch mal einen Wechsel in eine der großen ausländischen Ligen im Auge hat.
England oder kann es auch Spanien, Italien sein?
Könnte auch Italien sein, ja.
Hat sich damals nach deiner Wahrnehmung schon abgezeichnet, dass die Zeit bei Borussia Dortmund zu Ende gehen könnte? Oder hatte er damals für sich eher das Gefühl, es könnte dort weitergehen?
Er hat ja noch ein Jahr Vertrag gehabt. Er hat sich in Dortmund total wohl gefühlt, damals schon. Und hat ja auch alles in allem, wird die Zeit von Julian aus meiner Sicht ein bisschen zu kritisch gesehen in Dortmund. Ja, der hat über Jahre hinweg Stammspielerstatus gehabt, war fast jedes Jahr bei den 2-3 Spielern mit den meisten Scorerpunkten und hat immer wieder herausragende Aktionen auch gehabt. Dass man sich manchmal einen Tacken mehr von ihm versprochen hätte, das kann schon sein. Aber die Gesamtbilanz, die hat sicherlich für Dortmund und für Julian gestimmt. Und wie gesagt, ich glaube, dass es den reizt mal was anderes. Ne? Der ist neugierig, wenn du mit ihm sprichst, der ist unheimlich lebendig. Mhm. Julian ist ein schlauer Junge. Und ich glaube, dass der Wechsel ins Ausland bevorzugt. Ja. Ich glaube nicht, dass er in der Bundesliga woanders spielt. Nee,
ganz interessant zu sehen. Ne? Kurzer Zwischenschritt. Ne? Und dann erst geschossen. Ja. Also dadurch hat er dann den Winkel gehabt. Ganz kurz, bevor wir auf Schlotterbeck kommen. Adeyemi, gibt es dort nach deiner Info eine Tendenz?
Eher Abgang, wenn sich was Gutes für ihn auftut. Aber das ist eine Frage, welcher Verein, Top-Verein will Adeyemi verpflichten?
Und zu welchen Konditionen?
Das ist eben die Frage. Ich finde, es ist ein sehr guter Fußballer. Der natürlich auch in dieses Dortmund-Spiel gerade so ab der 60., 70. Minute hervorragend passt, wenn du Konter brauchst. Aber er will natürlich Stammspielen, wie jeder Spieler.
Ja, aber da muss er mehr tun für sich selbst. Auch gestern ist er so 20 Minuten oder 17 Minuten vor Ende reingekommen. Das war die einzige Aktion. In der anderen Zeit hast du gedacht, aufgrund seiner Körpersprache hat damit nichts mehr zu tun.
Du bist ja wieder Bundestrainer.
Ja, nein, ja. Es war einfach so.
Wunderbar,
aber er hat vorher... Da ist er nicht in den Zweikampf gegangen. Wir reden ja jetzt gar nicht, wo er da seine Geschwindigkeit. Die hat er ja. Also ich hätte Adeyemi gerne in meiner Mannschaft. Das ist genau ein Spieler, der 36 km/h läuft, der eine gute Technik hat, der einen guten Schuss hat und so weiter. Aber die Körpersprache, also so ein bisschen ist er schon weg, ähnlich wie Guirassy. Und deswegen hat mir gerade gut gefallen, diese Analyse von Markus mit den Silva. Ja, dann kannst du Silva stärken, weil Guirassy ist auch nicht mehr der bei Stuttgart war, wo ich dann gesagt habe, der hätte auch zu Bayern München damals gehen können, weil er war ja super.
Auch letztes Jahr in Dortmund hat er
ja. Auch letztes Jahr in Dortmund, aber das ist ja nicht mehr Guirassy. Ja. Das ist ja ein anderer Spieler mittlerweile geworden. Ja, er lacht nicht mehr, keine Körperspannung, keinen Spaß mehr.
Woran liegt das, glaubst du?
Es fehlt ihm der Spaß. Vielleicht Niko Kovac unterstützt ihn. Aber er zeigt es nicht mehr. Ja. Natürlich schießt er mal zwischendurch ein Tor. Aber das ist für einen Spieler seiner Klasse, seiner Qualität, die er mitbringt, zu wenig. Und deswegen ist natürlich Silva, und Dortmund plant ja eine neue Mannschaft für die Zukunft, auch eine Verjüngung. Da ist Silva mit der Aktion schon gestern, und die hat er ja schon häufiger gezeigt, in idealer Nachfolger. Und für Guirassy bekommt man vielleicht doch noch den einen oder anderen Euro.
Gut, aber wenn natürlich jetzt ein Guirassy theoretisch gehen würde, ein Adeyemi gehen würde, dann Brandt geht sowieso, dann hast du natürlich schon auch einen Verlust von gestandener Qualität. Süle geht auch.
Ja, Ole Buck wird sicher da gute Lösungen finden. Ich denke da beispielsweise an Fisnik Aslani von Hoffenheim. Ja. Wäre für mich ein idealer Transfer für den BVB. Toller Spieler, toller Typ auch, würde gut in die Kabine passen. Generell sollten sich dann die Dortmunder Verantwortlichen fragen, welchen Fußball wollen wir eigentlich spielen lassen. Weil klar, das ist jetzt erfolgreich gewesen, auch wieder in Stuttgart. Aber es ist halt die Frage, will der BVB wirklich so spielen? Ein wichtiges Zeichen aus meiner Sicht, die Vertragsverlängerung von Felix Metscher, weil der eine gewisse Kreativität auch ins Zentrum bringt. Dem kannst du richtig zocken. Aber sonst ist es halt sehr, sehr bieder. Und da würde ich Niko Kovac nicht mal unbedingt den Vorwurf machen. Es sind halt auch viele Konterspieler in dieser Mannschaft.
Ja. Und dann ist die Frage, bleibt Niko Schlotterbeck oder geht er? Es ist eine unendliche Geschichte. Wir diskutieren hier auch immer mit viel Inbrunst darüber. Und gestern hat sich Niko Schlotterbeck bei uns, bei Sky am Mikrofon geäußert.
Ich hatte ein gutes Gespräch mit Lars und mit Ole. Und ich glaube, wir führen jetzt die Gespräche diese Woche noch weiter. Und dann glaube ich, dass es jetzt nicht mehr lang dauert, bis eine Entscheidung treffe. Aber natürlich, ich habe das die ganze Zeit gesagt, natürlich kann ich mir vorstellen, hier zu bleiben. Und trotzdem müssen alle Gespräche funktionieren. Jetzt hoffen wir, dass wir diese Woche gute geführen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Das klingt doch positiv. Das klingt nach Verlängerung, Niko.
Das hast du jetzt gesagt.
Also guter Versuch von Florian Plettenberg, aber dann auch noch gut gekontert in dem Moment von Schlotterbeck. Welchen Eindruck hast du mit all deiner Erfahrung auch aus 30, 40, fast 50 Jahren Verhandlungen?
Nico Schlotterbeck hat die Möglichkeit, eine Legende zu werden in Dortmund. Ja? Der ist ein herausragender Innenverteidiger in der Bundesliga, der spielt bei einem Top-Verein. Also da kann man beiden Parteien eigentlich nur wünschen, dass das funktioniert. Und die Information, die ich habe, ist, dass das wirtschaftliche Angebot, das Borussia Dortmund unterbreitet hat, auch hohe Qualität besitzt. Sehr wertschätzend wie die Spieler. Die Spieler spüren dann ja gerne Wertschätzung. Und ich glaube, in dem Bereich hat Dortmund sich weit aus dem Fenster erlehnt.
Kann man diese Wertschätzung in Zahlen grob ausdrücken? Also wenn ich mal irgendwas zwischen 12 und 14 Millionen in den Raum werfe, käme das so in die Nähe der Wahrheit?
Ich bin bei den Verhandlungen nicht dabei, aber wie gesagt, meine Informationen sind sehr wertschätzend.
Und ich finde nicht, dass Nico Schlotterbeck herausragend ist. Ich finde, er ist ein guter Spieler, aber nicht herausragend. Und dann solltest
Was
du das
schon. Was fehlt ihm dazu, herausragend zu sein, nach deiner Meinung?
Zweikampfhärte, ja. Zweikampfverhalten, Zweikampfhärte, da ist er mir nicht herausragend genug. Ja, er hat immer wieder auch diese Fehler drinnen. Und trotzdem ist es ja ein sehr wertschätzendes Angebot. Er kann zur Legende bei Borussia Dortmund werden. Und das sollte man sich dann schon genau überlegen, weil ich glaube nicht, dass die ganz großen Clubs kommen. Weil dafür ist er in meinen Augen nicht gut genug. Er ist gut, aber nicht herausragend. Und dementsprechend sollte er sich genau überlegen, nicht in Dortmund zu verlängern.
Glaubst du wirklich, dass die Frage eines möglichen Legendenstatus ein entscheidendes Kriterium ist in der heutigen Zeit?
Ja, scheinbar nicht, weil sonst würde er nicht so lange zögern.
Also das, für ihn nicht.
Für ihn, ja. Für ihn ist
aber ich glaube, es fehlt nur noch ein kleiner Weg.
Was denn?
Die Ausstiegsklausel nach der Weltmeisterschaft, die will er unbedingt drin haben, weil in der Hoffnung, dass er sich doch über die Weltmeisterschaft noch mal ins Rampenlicht spielt mit einem Erfolg der deutschen Nationalmannschaft als Stammspieler in der Innenverteidigung, dass er dann im Endeffekt vielleicht die Möglichkeit bekommt, zu einem noch größeren Verein zu gehen, mit vielleicht einer leicht höheren Wertschätzung, die er bei Dortmund bekommt. Und das, glaube ich, ist noch so ein bisschen in der Diskussion. Und ich weiß, dass Dortmund aber bereit wäre, ihm diese Ausstiegsklausel zu geben.
Ja? Als Borussia Dortmund?
Ja.
Ist das als Verein, wenn du Borussia Dortmund bist?
Das ist ja dann ein Gewinn für beide, weil die Ausstiegsklausel ist ja höher wie die Transfersumme, die jetzt im Raum steht. Ja,
aber es geht doch auch um das...
Sein Vertrag läuft 27
aus.
Also die Ablösesumme ist hoch, aber... Ja. Man könnte ja in diesem Fall eine höhere Ablösesumme einbauen, sodass der Verein im Endeffekt dann doch vielleicht das Doppelte verdienen als Ablösesumme, weil man einen Vertrag bis 2030/31 unterschrieben hätte.
Aber willst du nicht im Grunde als Verein auch das berühmte Commitment, also das Bekenntnis auch zu dem Club haben? Das kann ja nicht darin bestehen, dass du sagst, also ich bleibe, aber wenn bei der WM sich was Besseres aufzieht, dann bleibe ich eben doch nicht.
Ist bisher nicht passiert, also an was liegt es? Ein tolles Angebot, hören wir gerade, aber Schlotterbeck unterschreibt es nicht. Und es ist doch egal, ob jetzt Lars Ricken, Sebastian Kehl, wer auch immer auf der anderen Seite ist, dann unterschreibe ich ja bei Borussia Dortmund und nicht bei Sebastian Kehl oder Lars Ricken. Dann will ich das, was ich in den letzten 5, 6 Jahren mit aufgebaut habe, weiter fortsetzen. Die Gespräche finden statt. Natürlich mit Sebastian Kehl hat er anscheinend einen sehr guten Kontakt gehabt, einen regelmäßigen Kontakt, der wird jetzt weiterhin stattfinden. Ich glaube, dass er unterschreibt in den nächsten 10, 14 Tagen mit dieser Ausstiegsklausel nach der Weltmeisterschaft für eine höhere Ablösesumme für den BVB.
Das kann nur eine Ablöse sein, die astronomische Zahlen hat, weil dafür bist du als Borussia Dortmund natürlich auch in der Pflicht, deinen Fans, deinen Sponsoren und auch dir als Club für das Innenleben und auch den Mitspielern und dem Trainer gegenüber in der Verantwortung. Wenn du ihm diese Klausel einräumen solltest, dann muss es schon aber in extrem hohe Summen reingehen. Sonst kannst du das nicht machen, weil dafür ist er ja auch eine zu wichtige Plangröße im Kader. Ja, und Borussia Dortmund ist natürlich ein Club, der auch immer wieder mal verkauft hat und verkaufen musste. Aber die haben ja auch eine Identität, die wollen ja auch...
Das hat ja auch eine emotionale Komponente.
Klar. Ne? Also, ich glaube, da tun die sich schwer mit der Klausel.
Es gehört natürlich auch ein Stück weit mittlerweile dazu, diese Exit-Option. Jamal Musiala hat einen theoretisch in seinem Vertrag, der müsste aber auch im Verein sehr viel Geld bezahlen. Dayot Upamecano hat die bekommen, auch bei Bayern München. und beim BVB eben auch Felix Metscher jetzt. Deswegen orientiert sich die Schlotterbeck-Seite logischerweise auch daran. Ich habe auch ein bisschen die Vermutung, dass diese Spieler sich dann die Frage stellen, was kann ich denn gewinnen in den nächsten Jahren? Das sind ja ehrgeizige Jungs. Schlotterbeck erlebe ich bei der Nationalmannschaft, auch in den Matcher, die wollen ja auch mal Titel gewinnen. Und da ist dann eben die Frage an die Verantwortlichen, wie sieht der Dortmunder Weg dann auch aus? Wie sieht unser Weg aus? Wie wollt ihr den Kader zusammenbauen? Und wie groß stehen unsere Chancen, dann auch Titel zu gewinnen?
Also meinst du, dass das, was er gesagt hat, Ansprechpartner hat sich verändert, von Kehl zu Boog durchaus bei ihm auch wirklich eine Rolle gespielt hat?
Ja, weil er mit neuen Ideen kommt, er auch sicher Pläne hat in der Hinterhand für die neue Saison. Sommertransferfenster wird jetzt schon geplant.
Also er will vermutlich wissen, dass Borussia Dortmund nicht nur ein Ausbildungsverein sozusagen Deluxe ist, sondern ein Club, der weiter konkrete, ambitionierte Ziele in Gestalt von Titelgewinnen hat.
Ja.
Glaubst du das auch?
Ja, das muss er sich ja fragen. Ja. Und du musst ja als Borussia Dortmund, das darf ja nicht nochmal passieren, dass wenn Bayern mal schwächelt, dass dann Leverkusen da ist. Da muss Borussia Dortmund von dem eigenen Anspruch, was der Verein ja hat, da müssen sie da sein. Ja. Und du musst natürlich schon die Mannschaft so zusammenbauen, dass du dann eben auch die realistische Chance hast, das eben auch erreichen zu können. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass ein Spieler wissen will, wie sieht es in den nächsten 3, 4, 5 Jahren aus. Ja. Wenn ich so lange unterschreibe, will ich schon auch wissen, habe ich da Möglichkeiten, wenn mal Bayern schwächelt, dass wir da sein können. Und das kann ich alles nachvollziehen. Nur habe ich so ein bisschen das Gefühl, das wird langsam so ein Trend, ja, dass man für eine Vertragsverlängerung Minimum ein Jahr braucht, ja, weil das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann, weil entweder gefällt es mir da, dann kriege ich ein sehr wertschätzendes Angebot und dann merke ich ja, okay, die wollen mich und dann sage ich entweder ja oder ich will nochmal komplett was anderes sehen, so wie Juli Brand, wo er einfach sagt, du, ich würde jetzt ganz gerne nochmal in einer Top-Liga im Ausland spielen, nochmal eine neue Sprache, eine neue Kultur kennenlernen, dann mache ich das, aber diese Rumeierei über diesen langen Zeitraum, das verstehe ich nicht.
Also auf eine Entscheidung hat Borussia Dortmund im Jagd nach möglichen Titeln keinen Einfluss. Die haben keinen Einfluss darauf, ob der Vincent Kompany in München bleibt oder nicht. Also in der Jagd nach Titeln, Champions League-Sieger wirst du so schnell mit Borussia Dortmund nicht. Deutscher Meister, solange wie Kompany bei den Bayern ist. Und wenn die Münchner ihren Weg auch nur ansatzweise so fortführen wie im Moment, dann ist die deutsche Meisterschaft auch sehr schwer, da bleibt im Prinzip der Pokal. Ja, also die Titeljagd, wenn das jetzt das einzig ausschlaggebende Argument für Schlotterbeck sein muss, dann wird es für ihn doch mal
schwer. Dann müsste er ja zum FC Bayern gehen.
Ja,
das ist die Titelgarantie. Das war für mich 1984 auch der Hauptgrund, zum FC Bayern zu wechseln von Borussia Mönchengladbach, weil ich wusste, hier gewinne ich Titel.
Ausstiegsklausel war noch kein Thema.
Gab es damals noch nicht. Ne? Ein Signing-Fee und sowas, nein. Also gab es nicht. Ja,
Ausstiegsklausel. Ja. Nee, da aber du hast bestimmt ein wertschätzendes Angebot bekommen.
Oder? Ja, aber das wertschätzende Angebot habe ich von Borussia Mönchengladbach damals bekommen, wenn wir von wertschätzen sprechen. Also ich hatte ein höheres Angebot, bei Borussia Mönchengladbach zu bleiben, als mir es der FC Bayern unterbreitet hat und dem ich auch schon zugesagt hatte.
Bist du trotzdem dann gegangen?
Ja, wegen der Titelgarantie.
So. Was macht Schlotterbeck, Felix? Wie sehen es die Fans?
Auch das findet übrigens gleich statt, Lothar. Am Ende der Kommentare kommt quasi noch dein Einsatz mit den Bayern und Nico Schlotterbeck. Ich komme erstmal mit einem Fakt daher. Der BVB hat in der Bundesliga-Saison die zweitbeste Defensive der Liga. Hat vielleicht auch nicht jeder auf dem Zettel, nur ein Gegentor mehr kassiert als der FC Bayern. Und in 22 von 28 Spielen stand Nico Schlotterbeck auch in der Startelf, hat 4 Tore noch gemacht, 2 aufgelegt. Das zeigt dann einfach letztendlich seine Qualität. Und die Fans verlieren in Sachen Vertragsverlängerung aber so langsam die Geduld. Redet doch einfach mal Klartext und triff eine Entscheidung, wird da gefordert. Entscheid dich für uns oder nicht, aber mach uns nichts vor. Und dann eben, ich habe es gesagt, der FC Bayern mit ins Spiel gebracht. Komm ablösefrei nach München, wäre dann im Sommer 27. Egal ob Stamm oder nicht, hast du mehr davon. Im Zweifel dann eben auch den ein oder anderen Titel. Wir haben es gehört, mit dem ehemaligen Sportdirektor Sebastian Kehl war Nico Schlotterbeck schon relativ weit. Jetzt ist es Ole Boogs zuständig. Bereich relativ schwer im Moment da eine konkrete Prognose zu treffen. Wird aber auf jeden Fall spannend die kommenden Wochen und Monate.
Ist er denn, Lothar, um das noch abzuschließen, ein Kandidat theoretisch für Real Madrid? Markus hat eben Zweifel geäußert. Siehst du die inhaltliche Qualität von Schlotterbeck so hoch, dass er für die absoluten Topclubs in Europa, also zum Beispiel für Real, ein Kandidat wäre? Verzeihung.
Ja, zurzeit ist es noch nicht. Sonst wäre wahrscheinlich alles heute nicht das Thema, was wir jetzt haben. Also Das ganz große Angebot hat er bisher noch nicht, aber er hofft natürlich drauf. Er ist ein guter Innenverteidiger, er ist ein Anführer, er ist Kapitän jetzt oder zweiter Kapitän in Dortmund. Aber ich würde ihn jetzt noch nicht auf eine Stuße mit Upamecano stellen oder mit Jonathan Tah. Die sehe ich da schon noch ein bisschen größer. Auch Jonathan Tah hat der Schritt zu Bayern München gut getan. So stark, obwohl sie fast das Triple geholt haben in Leverkusen, so stark war er nicht. Hat er auch in der Dreierkette gespielt in Leverkusen. Also Jonathan Tah hat für mich noch ein bisschen Fortschritte gemacht hier beim FC Bayern. Und Nico, habe ich jetzt in den letzten Wochen gesehen, auch gestern im Aufbauspiel, was man ihm ja eigentlich so nachsagt, tolles Aufbauspiel, schöner linker Fuß. Natürlich, wenn er Zeit hat und Platz hat, aber wenn er in Bedrängnis ist, macht er auch da Fehler. Zweikämpfe kann Markus besser beurteilen, hat die gleiche Position gespielt, nur auf der rechten Seite. Und dieser Seite her ist eben dieses Angebot noch nicht da, wo er sich vielleicht erhofft.
Aber ein wertschätzendes Angebot von Borussia Dortmund. Mal schauen, wann wir dieses Thema vorläufig beenden können. Werder. Werder hat gestern gespielt gegen RB Leipzig, ging für Werder um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg und für RB um wichtige Zähler im Kampf um die Champions League Qualifikation. Jonas Friedrich.
Der Sieg beim Ex-Club für Ole Werner und RB Leipzig gab es ein 2:1 in Bremen, das so seinen Lauf nahm. Der erste Treffer in Hälfte 1, Antonio Nusa, fein gemacht in der 15. Minute, das 0:1. Werder hatte viele Spielanteile, nutzte seine Chancen nicht. Das war das Kernthema dieses Spiels. Beste Gelegenheit hier, Cameron Puertas. Allein es stand die 0 bei Werder. Auf der anderen Seite RB Leipzig. Sie machten viel aus wenig. Romulo in Durchgang 2, 52. Minute, das 0:2 für ihn persönlich. Saisontor Nummer 8. Davon sollte sich Werder lange nicht erholen. Es dauerte bis zur Nachspielzeit, ehe sie dann doch den Ball im Tor unterbrachten. Bemerkenswert, Salim Musa, erstes Bundesliga-Tor für ihn. Allerdings, es kam zu spät. Der Sieg für Leipzig.
Es gab auch spannende Aussagen von Mitchell Weiser, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ganz kurz die sportliche Situation eingeordnet von Werder. Jetzt kommen die ganz wichtigen Spiele gegen Köln, gegen den HSV. Was bedeutet dieser Rückschlag gestern für den Abstiegskampf?
Ja gut, gegen Leipzig kannst du verlieren. Das ist natürlich eine absolute Top-Mannschaft, die ja selber um die Champions League kämpft. Also das ist jetzt für mich nicht außergewöhnlich, dass du da zu Hause auch mal verlierst. Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit und da wird sich zeigen, ob sie gefestigt sind, ob sie als Mannschaft funktionieren. Sie haben es in Wolfsburg schon mal unter Beweis gestellt oder gegen Wolfsburg. Und das ist jetzt eben wichtig, in diesen Spielen da alle gemeinsam eben an einem Strang zu ziehen.
Und Wolfsburg, du hast gestern das Spiel gesehen, war spektakulär. 3:6 aus Wolfsburger Sicht am Ende. Glaubst du, dass tatsächlich der erste Abstieg der Bundesliga-Geschichte für die Wolfsburger am Ende zu Buche steht?
Ich glaube, Dieter Hecking hat das ja gut zum Ausdruck gebracht. Für Wolfsburg geht es darum, den drittletzten Tabellenplatz zu erreichen. Und er ist nach wie vor noch in Schlagdistanz, aber defensiv war das gestern zweite Halbzeit ein Torso. Ja. Man muss sagen, dass Leverkusen das auch sehr gut gemacht hat. Die haben natürlich eine hohe offensive Qualität, aber da waren ja nicht nur in der zweiten Halbzeit eine Torflut, sondern da gab es ja noch viele weitere Chancen. Ja, da war ja fast jeder Angriff an der Torchance dann. Und das ist natürlich schon bitter dann im Abschiedskampf.
Also es wird immer schwerer für den VfL Wolfsburg. Wenn man Bayer Leverkusen laufen lässt, dann kann sowas passieren, wie das, was Wolfsburg gestern erlebt hat. Und es gab gestern ein Interview mit Mitchell Weiser. Ging es um seine anstehende oder mögliche Vertragsverlängerung bei Werder. Und dann wurde er überraschend deutlich in Richtung Vereinsführung.
Es ist schon so, dass dieses Jahr natürlich oder im letzten Sommer viele Sachen passiert sind, die ja, für mich ja, fragwürdig waren. Und ich warte da schon auf Signale, dass wir wieder in die Richtung gehen, wo wir halt mit Ole ungefähr waren, ohne jetzt den Trainer jetzt Daniel zu nahe zu treten. Aber ich glaube, der ganze Verein hat eigentlich nach was anderem gestrebt, als wo wir jetzt stehen. Und da will ich persönlich auch hin und ich hoffe, dass wir das natürlich zusammen irgendwie gestalten können. Und ansonsten schauen wir mal weiter.
Sie sagen, es sind Dinge passiert. Welche Dinge meinen Sie?
Ja, unter anderem mit dem Trainer, mit Ole. Die Entscheidungen, die sehr wichtig waren, auch im Kader für uns. Einzelne Spieler, die gegangen sind und ja, den wir nachtrauern jetzt, die für mich halt ein bisschen fahrlässig waren.
Ich habe es noch nicht gehört jetzt im Detail. Ich muss aber schon sagen, dass ich mit Mitch vor einigen Wochen gesprochen habe, ein sehr, sehr offenes, sehr ehrliches Gespräch geführt habe. Deswegen kommt das für mich schon überraschend. Aber alles andere werden wir intern besprechen.
Ja, und Werder hat sich heute nochmal geäußert. Sie unterstellen Mitchell Weiser nichts Böses. Es wäre besser gewesen, man hätte zuerst mit Clemens Fritz gesprochen. Wir von Sky fanden natürlich nicht schlecht, dass es bei unserem Mikrofon geäußert worden ist. Ich fand, das war auch alles im Rahmen. Es war dezidiert, es war kritisch, aber es war, fand ich, ich habe das Interview geführt, nicht über den Punkt hinaus. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, im Inhalt hat er ja recht. Also es ist einfach einiges schiefgelaufen und ich finde es dann erfrischend und auch gut, wenn ein Führungsspieler sich mit dem Verein auch auseinandersetzt und das Gefühl hat, er muss das jetzt mal auch öffentlich sagen, wenn es vielleicht intern nicht angekommen ist. Kann ja auch sein. Deswegen, also.
Glaubst du, das hat er so wahrgenommen?
Ja.
Zeitpunkt?
Auch.
Für mich ein bisschen unglücklich, der Zeitpunkt in der Situation, wie der SV Werder steht. Und er ist ja kein junger Spieler, er ist ja schon lange dabei. Ehrliche Worte. Hat sein Herz auf der Zunge getragen. Ich bin der Meinung, dass es eben gerade dann auch so in so einer prekären Situation, wie sich Werder Bremen befindet, sich ein bisschen eher zurückhalten hätte können. Fritz war ja anscheinend vor 4-5 Wochen mal im Gespräch und so weiter. Da hat er es nicht gesagt, jetzt lässt er es raus. Meiner Meinung nach hätte es besser in einem persönlichen Gespräch mit dem Verein rausgebracht aus sich, weil es ihn ja belastet. Ja. Trägt das die Werther-Raute im Herzen wahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass es für Werther unbedingt gut war, zu diesem Zeitpunkt so ein Interview von einem wichtigen Spieler vom SV Werder nach außen zu bringen.
Aber auf der anderen Seite, bei Werder Bremen hast du immer das Gefühl, da schlafst du ein. Und man kann das ja auch andere, die Medaille hat immer zwei Seiten. Wenn du die andere Seite, das kann auch vielleicht ein Weckruf gewesen sein.
Kann auch eine gewisse jetzt Reibung mal,
genau, jetzt gibt es eine Reibung, jetzt wird darüber diskutiert. Es kommt mal Feuer, es wird mal darüber diskutiert. Kann man auch von der Seite aus sehen. Ich weiß, was der Lothar meint, ja, dass man jetzt vielleicht in der Situation etwas mehr Ruhe braucht. Aber ich habe immer das Gefühl, da oben, da schlafen alle ein. Und die wissen gar nicht, was für ein großer Verein es ist, was für eine Power ja Werder Bremen ja auch hat.
Er hat ja dann auch noch gesagt, dass er eigentlich weiter für Werder spielen möchte, aber er habe einfach keine Lust, gegen Abstieg zu spielen, sondern wolle unter die ersten sechs. Ja, und man kann sagen, oh Gott, wie will er das mit Werder schaffen? Aber es ist halt, zeigt er seinen Ehrgeiz.
Absolut. Und ich finde schon, dass ein Mitchell Weiser dann eben auch, obwohl er verletzt ist, da ein Führungsspieler ist. Und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Da ist ja in der Vergangenheit auch einiges schief gelaufen. Und es ist ja nicht so, dass Werder Bremen jetzt die Sterne vom Himmel spielt, sondern die müssen wirklich schauen, in der Liga zu bleiben. Und deswegen kann man es auch, wenn man es positiv sieht, hey, der zündet nochmal was an und versucht da Feuer zu entwickeln, dass da mal ein bisschen Reibung reinkommt, dass die alle aufwachen und nochmal an einem Strang ziehen.
Also in Bremen selbst ist schon genug Feuer unterm Dach. Ja. Okay. Also da spielt Werder schon in der Stadt, im Bild der Stadt eine ganz große Rolle. Und da gab es auch zuletzt ziemlich viele kritische Stimmen. Also da sollte man das Verschlafene, glaube ich, nicht so hochhängen. Ich selbst muss sagen, als Vereinsverantwortlicher, ein Spieler hat sehr selten den Überblick über die wirtschaftlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten, die ein Club besitzt. Ja. Und wenn er sich so offensiv da äußert, dann gerade auch in der Situation, nachdem sie vor dem Leipzig-Spiel meines Wissens in den letzten 4 Spielen 3-mal gewonnen haben, eigentlich eine positive Tendenz hatten. Markus, hast es eben auch gesagt, gegen Leipzig zu Hause kannst du mal verlieren. Eigentlich hast du im Moment eher das Gefühl, dass es sich so ein bisschen stabilisiert. Und dann fand ich die Aussage jetzt.
Es ging ihm aber, glaube ich, um grundsätzliche Dinge. Es war auch nochmal der Auslöser, war auch nochmal die Tatsache, dass Ole Werner jetzt erstmals nach Bremen zurückkam und dass der Trainer war, den Weiser eben offensichtlich besonders geschätzt hat. Und wenn wir jetzt weiterdenken, stellen wir fest, dass Ole Werner ja auch Bremen verlassen hat Richtung Leipzig. Das hat ja auch Gründe gehabt. Möglicherweise, weil er das Gefühl hatte, irgendwo ist die mögliche Entwicklung in Bremen auch endlich.
Ja, es gab auch, wie gesagt, viele Fehlentscheidungen, auch von Clemens Fritz. Und da wird im Sommer auch ein bisschen was passieren. Ob es jetzt um Clemens Fritz geht, das will ich jetzt gar nicht irgendwie zur Diskussion stellen. Aber der Kaderplaner beispielsweise, Johannes Jahn, steht auch zur Diskussion intern. Der könnte auch den Verein verlassen. Und da muss der ein oder andere Stein umgedreht werden, unabhängig von den von dir zu Recht erwähnten finanziellen Rahmenbedingungen. Die müssen natürlich auch stimmen, ist logisch. Aber ich finde es gut, wenn ein Spieler so diese Ambitionen erstmal äußert, dass er Bock hat, mit diesem Verein europäisch zu spielen. oder zumindest mal nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.
Ja, aber du hast gerade das Wirtschaftliche angesprochen. Also mit diesen wirtschaftlichen Möglichkeiten wirst du nicht in Europa League spielen. Also da gibt es andere Mannschaften, die einfach in der Bundesliga.
Heidenheim hat es auch geschafft.
Bitte?
Heidenheim hat es auch mal geschafft.
Ja, das war Conference League, ja, ist ja richtig. Aber ja, aber grundsätzlich sagst du, eigentlich in Bremen müssen sie jetzt anders sich orientieren. Einkäufe, Abgänge waren natürlich, ich glaube, die haben 20 neue Spieler geholt und einer spielt in der Stammformation. Also dann ist natürlich einiges schiefgelaufen. Ich verstehe seine ganzen Worte, absolut. Akzeptiert es auch, wenn man sagt, hey, Reibung, das hatten wir bei Bayern München auch. Ja? Aber die haben genügend Reibung dort. Das war nicht mehr Reibung, das war schon vorher. Aber nein, grundsätzlich, wie gesagt, jeder hat das Recht, aber das gehen die Meinungen mal auseinander. Der eine sagt, die Reibung tut dem Verein vielleicht jetzt gerade in der Situation gut. Ich hätte gesagt, die haben andere Probleme, wie das jetzt Michael Weiser auf einmal sein Herz ausschüttet und hier bei dir so ein tolles Interview gibt.
Ja. Schön rausgekitzelt. Als Reporter freut man sich immer, wenn Klartext gesprochen wird. Ne? Also das wird man natürlich dann logischerweise auch immer unterstützen. Er hat es auch ganz ruhig gesagt, ganz ruhig, gut verargumentiert.
Sympathisch.
War was los, wunderbar, so wollen wir das haben. Und gleich sprechen wir über die deutsche Fußballnationalmannschaft und unter anderem über die Rolle von Dennis Undav bei Sky90, die Fußballdebatte.
Gute Flanke hat der.
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen nicht nur über Dennis Undav, sondern auch über die Aussichten der deutschen Fußballnationalmannschaft nach den beiden Testspielen vor der Fußballweltmeisterschaft. Lothar, haben die Testspiele mehr Antworten geliefert oder Fragen aufgeworfen?
Fragen wirft das ganze Umfeld auf. Nein, die Ergebnisse, ich war in der Schweiz live dabei, muss sagen, offensiv wirklich alles funktioniert oder vieles funktioniert. Ja, das Spiel dominiert, viele Torchancen, 4 Tore gemacht. Ja, meiner Meinung nach, da hat es funktioniert. Hinten, ja, ich habe es vorher schon gesagt, auch Nico Schlotterbeck bei den ersten beiden Toren, der Schweizer war ja auch ein bisschen mitbeteiligt im Aufbauspiel. Da hat es natürlich Probleme gegeben, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass da eine Mannschaft auf dem Platz gestanden ist in der Schweiz, die dann eben auch in Situationen klaren Kopf behalten hat, wo sie füreinander, miteinander gekämpft haben, sich unterstützt haben. Ja, das ist so der Weg, den ich erwarte, wenn der sich so ein bisschen fortführt in den nächsten Spielen. Die nächsten Spiele sind ja erst Ende Juni, Anfang Juli gegen Finnland und gegen die USA, dann glaube ich schon, dass wir eine Mannschaft haben, wenn auch die wichtigen Spieler sich nicht verletzen bis dahin, zur Verfügung stehen, ein Musiala in dieser Form zurückkommt, wie wir ihn kennen, dann glaube ich schon, dass wir eine Mannschaft haben, die bei der Weltmeisterschaft nicht nur die Gruppenphase übersteht, sondern auch die eine oder andere Runde danach.
Wie hast du den Bundestrainer, du hast es begleitet, wahrgenommen?
Sehr oft auch genervt, auch auf Fragen von uns, die teilweise dann auch wirklich sachlich gestellt waren. Also das gerade Thema Dennis Undav war nach dem Spiel gegen Ghana, das hat mich fast schon entsetzt, wie Nagelsmann darauf geantwortet hat, nachdem Undav ganz offen, aber trotzdem sachlich auch gesagt hat, ich möchte gerne die Rolle verändern, wenn ich es durch Tore und Assists machen kann. Und dann antwortet Nagelsmann eben, ja, fast schon ein trotziger Jugendlicher aus meiner Sicht.
Wir können das mal anhören. Also es gab diese berühmten Rollengespräche. Also da ist jetzt also untervermittelt worden, dass er sozusagen Joker sei. Und man hat den Eindruck, dass diese Rolle zunächst mal relativ fest ist und eher nach oben nicht verändert werden kann oder nur sehr schwer. Habe ich das in etwa so vorsichtig und richtig dennoch wiedergegeben? So, und dann hat der Bundestrainer sich nach dem Tor von Undav so geäußert.
Ich fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut. Hat, glaube ich, einmal einen Ball berührt. Aber deswegen ist er dann auch ein Topstürmer, der da steht, wo der Ball dann hinfällt. Leroy hat einen guten Lauf gemacht, guter Pass von Leon in der Aktion. Leroy geht dahin, wo es wehtut und das Tor ist dann nicht einfach. Aber ja, das, was ich vor dem Spiel gesagt habe, ich glaube, wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er den so reinmacht. Das war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten, auch im Hinblick auf Sommer bei 42 Grad, für ihn anstrengend sein kann. Den macht er dann auch, weil er einfach frisch war und ich glaube zu wissen, dass wir auch im Sommer auf jeden Fall Joker brauchen, die in der Lage sind, Spiele zu entscheiden. Wir werden es nicht immer in den ersten 6 Minuten hinkriegen.
Ich will gar nicht so auf das Thema eingehen. Wie gesagt, ich habe mit dem Bundestrainer geredet. Die Sache ist durch, ist alles gut zwischen uns. Und für mich ist es nur wichtig, einmal weiter Leistung zu bringen, der Mannschaft zu helfen, dem Land zu helfen, was Großes zu erreichen. Und dafür werde ich immer alles geben, ob ich eine Minute spiele, ob ich 90 Minuten lang spiele. Und der Rest ist eigentlich irrelevant.
Ja, warum ist denn dieses Thema jetzt fast gefühlt entglitten? Es geht ja gefühlt gar nicht mehr nur um die Frage, spielt jetzt Undaf oder nicht? Der Bundestrainer hat durchaus plausible Argumente zu sagen, dass er ihn zunächst als Joker sieht, sondern man hat das Gefühl, es geht generell um die Frage, wie wird geführt, wie geht man auch öffentlich mit Spielern um?
Ja, das ist ja sein ganz großes Problem, was er hat. Er redet mir zu viel. Und dadurch wirst du natürlich angreifbar, weil seine Aussagen, die er in der Vergangenheit getätigt hat und wie er sie umsetzt, das passt ja nicht zusammen.
Inwiefern nicht?
Ja, ich gehe nach Leistungsprinzip, ja, und dann lade ich aber Spieler ein, die zum Teil gar nicht Stammspieler sind in ihren Vereinen. Dann hast du den besten deutschen Torjäger, der im Moment gut drauf ist, der dann aber weichen muss, weil du zwei andere da vor ihm siehst und testen willst. Und das passt alles nicht zusammen. Und das ist das, ich habe es ja schon bei den Kollegen von euch gesagt, bei Sky Sport News, das größte Fragezeichen für mich, weil ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft haben, wenn sie als Mannschaft funktioniert. Das größte Fragezeichen für mich ist der Trainer. Ob er es schafft, die Jungs so zu begeistern, dass sie dann eben auch für ihn durchs Feuer gehen. Und da habe ich im Moment ganz große Zweifel, weil, nochmal, du spielst zwei Freundschaftsspiele, du gewinnst sie und eigentlich sollte ja jetzt so eine positive Stimmung kommen. Und das Ganze hatten ja nicht die bösen Medien ins Rollen gebracht oder die bösen Fans, sondern er selber hat es ins Rollen gebracht.
Aber auch hier, wir haben eben über das Interview von Weiser gesprochen, ist natürlich erstmal positiv auf der anderen Seite auch zu sehen, dass Nagelsmann die Dinge sehr klar benennt. Es ist nicht auch sein Recht, die Leistung von Undav so zu bewerten, wie er das getan hat.
Dann ist er der erste Bundestrainer, den ich kenne, der seinen eigenen Spieler öffentlich kritisiert. Das habe ich bis jetzt bei keinem anderen Bundestrainer erlebt. Und vor allen Dingen, vielleicht brauche ich ihn am wenn es drauf ankommt, ja, und du legst dich jetzt schon fest, dass er eigentlich nur Kraft hat für 30 Minuten, also sprich, du unterstellst ja dann dem VfB Stuttgart und speziell in Sebastian Hoeneß, er ist nicht gut trainiert, weil er schafft keine 90 Minuten, und das finde ich schon eine sehr tollkühne Aussage von ihm.
Also, da kann ich mit dir, Gershon, nicht übereinstimmen. Dass die Kritik an Undaf ein bisschen ungewöhnlich war, hundertprozentig. Aber ich glaube nicht, dass der Julian Nagelsmann dem Sebastian Hoeneß irgendwas unterstellen will, dass der die Mannschaft nicht viel trainiert hat, sondern das weiß ich von Julian, dass er einen ganz, ganz großen Respekt zu der tollen Arbeit von Sebastian Hoeneß hat. Ja, aber es war ungewöhnlich, aber der Julian ist natürlich auch so impulsiv, der haut mal einen raus. Ich finde, das schafft auch immer sorgt auch für Diskussionen, schafft für Bewegung im Kader. Ob man das jetzt immer in jedem Detail so machen muss, da kann man wirklich trefflich drüber diskutieren. Aber ich fand sehr interessant jetzt die Aussage von Undav. Und da konnte man ja auch an Körpersprache, am Gesicht ablesen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass da viel hängen geblieben ist jetzt.
Ja, aber es hat ja auch mit der Person Undav zu tun, der ja in einer für ihn schweren Situation geliefert hat. Er war ja durchaus bei dem Spiel auch gegen Ghana unter Druck, hat gemerkt, es läuft eigentlich nicht. Und dann hat der Lothar die Gerd-Müller-Qualitäten ausgepackt.
Ja, Undav ist ein anderer Spieler. Ich respektiere die Nominierung von Julian Nagelsmann, dass er vor Undav einen anderen Neuner sieht. Vielleicht sogar zwei andere Neuner. Vielleicht ist Undav nicht der Neuner, den er für seine Mannschaft zieht, sondern er sucht einen Neuner, der 1,90 groß ist. Undav ist 1,78, 1,79 ist er schon mal zu klein, hat andere Fähigkeiten. Vorne sucht er einen Zielspieler. Havertz ist jetzt auch nicht unbedingt das Kopfballungeheuer, aber er geht zumindest hin, kann den Kopfball erreichen, fällt der Ball runter, ist der zweite Ball wichtig und so weiter. Und ich glaube, dass das für Julian Nagelsmann zurzeit ganz wichtig ist, dass er vorne einen großen Spieler hat. Ist es Woldemar, ist es Undav, Havertz. Und zu denen steht er, deswegen hat er denen auch die Möglichkeit gegeben zu spielen, vor Undav zu spielen. Natürlich, Statistiken würden für Undav sprechen und nicht für Havertz oder für Woldemade. Woldemade ist das, was Markus vorher schon gesagt hat, ähnlich wie Leroy Sané. Keine Spielpraxis, keine Einsatzminuten. Vor fünf Monaten hat er gesagt, das ist aber eine Voraussetzung, dass ich die Spieler nominiere. Also viel gesagt, aber ich kenne da jemanden, der ist leider nicht mehr unter uns, Franz Beckenbauer. Was hat er gesagt? Was interessiert mich der Schmarrn, den ich gestern erzählt hatte? Also so ein bisschen erinnert er mich auch an Franz. Ich erzähle was und fünf Monate später hauen wir das in den Mülleimer und entscheiden einfach anders. Und das hat Julian Nagelsmann da gemacht, dass er Undav hier nicht unterstützt hat, wie man das macht mit Sätzen, die er ja gar nicht sagen hätte brauchen. Er hat ja gesagt, boah,
super, ich habe ihn gebracht und er hat uns das Siegtor geschossen. Muss ich doch nicht so sagen, dass er vielleicht vorher nicht so überragend gespielt hat, dass er nach 70 Minuten, wenn er Einsatz gehabt hätte, dass er dann vielleicht nicht mit den Schritt so hingebracht hätte. Das ist alles unnötig, meiner Meinung nach. Er und Undaf, hoffentlich sind sie im Klaren, es würde mich für Undaf freuen, dann nimmt er den Undaf mit eben als Joker. Dann ist er eben Joker. Und er spielt mit einem, der 1,90 vorne drin ist und kann Undaf immer bringen.
Hast du auch den Eindruck, dass Nagelsmann, ich will jetzt nicht sagen fremdelt mit Undaf, aber eben doch irgendwie grundsätzlich einfach diesen Spielertyp nicht so sieht, jedenfalls nicht in dem, was er vorhat mit Flexibilität beispielsweise?
Ich finde es auch legitim, Kai Havertz da vorne spielen zu lassen, weil es für mich einer der unterschätztesten Spieler ist, die wir in Deutschland haben, weil er kombiniert, weil er Kopfballstärke mitbringt, weil er einen guten Schuss hat.
Schon mal ein Champions-League-Finale entschieden hat.
Genau, also ein überragender Fußballer ist. Und es ist legitim, Dennis Undaf dann nicht dort vorne zu sehen. Aber nochmal, er hat es nicht nötig, aus meiner Sicht solche Aussagen zu treffen. Aus psychologischer Sicht, du demotivierst den Spieler eher damit, wenn du ihm sowas dann sagst. Das fand ich nicht gut vom Bundestrainer.
Hat die deutsche Fußballnationalmannschaft diese Diskussion, auch wenn Undaf sie gestern zunächst einmal bei euch am Tisch abmoderiert hat, mit im Gepäck, wenn es in die USA geht?
Nee.
Definitiv
nicht? Glaube ich nicht.
Kommt sie auch nicht auf wieder Vorlage, wenn in den ersten ein, zwei Spielen was klemmt?
Wenn die bei der WM sind, das können Markus und Lothar sicherlich besser beurteilen, dann ist das, was vor 2-3 Monaten war, spielt dann maximal noch eine Randnotiz. Ja, die werden ein gemeinsames Ziel haben und die werden sich alle strecken und werden alle das Beste versuchen, eine tolle WM zu spielen.
Ich bin häufig bei der Mannschaft dabei und ich sehe, dass da eine gute Stimmung ist, auch untereinander. Ja, habe die Spieler auch schon häufig mal nach dem Spiel noch gesehen, wo sie dann zusammengesetzt sind. Also da heißt nicht, da sitzt die Gruppe von einem Club, da sitzt die Gruppe vom anderen, sondern es ist ein tolles Miteinander. Und ich glaube auch, Undaf ist einer, der auch mit diese gute Stimmung macht. Er ist ja auch einer, der gut ankommt in der Mannschaft. Also ich glaube nicht, dass das hängen bleibt. Natürlich hätten wir es anders moderieren können. Aber jeder hat so seine eigene Art und Weise. Kommen wir nochmal auf was anderes zurück. Stiller ist nachnominiert worden. Stach war von Anfang an im Kader dabei. Wer hat zweimal von Anfang an gespielt? Wer ist reingekommen? Ich will gar kein neues Fass aufmachen. Aber es sind Dinge, wo man eben ja häufig dann doch nicht ganz verstehen kann. Wir müssen es ja auch nicht verstehen.
Felix, wen würden die Fans aufstellen im Angriff?
Erstmal sage ich, dass falls Style eine Rolle spielen sollte, dann finde ich, müsste Nick Woltemade spielen. War gestern, wir können sie zeigen, so im Madison Square Garden in New York. Die Ligapause in England gibt es her. Wurde gerade FA Cup gespielt, eben ohne Newcastle United. Aber natürlich Spaß beiseite. Wir haben genau diese Frage gestellt. Wer soll denn im Sommer fürs DFB-Team stürmen? Und die Antwort ist sehr klar. Es ist nämlich Dennis Undaf, 66%, also der Name, der jetzt viel kommentiert wurde. Den wünschen sich aktuell die Fans, zumindest laut unseres Votings.
Und du, Michael, möchtest noch was zu Rudi Völler sagen.
Genau. Bitte schön. Wir haben ja im Konterpart zu Julian auch Rudi Völler, der sich den Undaf dann mal zur Seite nimmt und sagt, komm, vergiss die Sache. Der Rudi hat da ein Gespür und Geschick dafür. Vielleicht auch so ein ausgleichender Faktor zum Julian, zu dessen überschäumenden Talent.
Vielleicht hat der Rudi für diese WM seine wichtigste Aufgabe ever. Und er hat schon viele wichtige Aufgaben gehabt in Leverkusen beim DFB, als Spieler, als Trainer und so weiter. Aber ich glaube, dass das hier seine allerwichtigste Aufgabe ist, auch zu vermitteln.
Ich habe nicht vergessen, dass du was zu Nübel sagen wolltest. Komm, 30 Sekunden haben wir noch.
Ja, ich habe nicht verstanden, warum Baumann dieses zweite Spiel nicht auch bekommt, weil er ist die klare Nummer eins und Geschenke verteilen, auch wenn es Nübel gut gemacht hat im Training, auch wenn er sich gut in die Gruppe einfügt, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
Gut, sie haben in Stuttgart gespielt, dementsprechend wollte er ihm wahrscheinlich eben dieses Geschenk eben auch geben, aber ich verstehe auch diese Argumentation. Aber nochmal, der Bundestrainer ist dafür da, um seine beste Mannschaft herauszufinden. Nur deswegen muss ich ja nicht einen Spieler, nur weil er mir nicht reinpasst, dann so öffentlich an die Wand nageln, finde ich unnötig, finde ich hausgemachte Probleme. Und anstatt diese gute Stimmung durch die zwei guten Siege, wo du eingefahren hast, wird jetzt alles übertüncht über diese Aussagen, weil sie einfach unnötig waren.
Schauen wir noch mal auf das, was in der Bundesliga passiert ist. Es hat sich, soweit ich das so mitbekommen habe, durchaus einiges getan, ohne dass wir schon Max alles verraten wollen.
Ich habe mich, Patrick, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer getan, meinen warmen Platz vom Fernseher gerade zu verlassen. Köln zu Gast in Frankfurt, definitiv kein Spiel, wo man leicht weggucken kann. Es geht hoch her in beiden 16ern. Die Highlights, die gibt es jetzt direkt im Anschluss. Einzig negativ an diesem Fußballnachmittag, was wir aus Frankfurt vermelden können, seit Elmar. der Kölner Shootingstar, musste verletzt ausgewechselt werden. Wir bekommen hoffentlich in Persona von Thomas Wagner, der für uns vor Ort ist und die Interviews macht, da hoffentlich ein bisschen Futter an die Knochen.
Was Schweres? Konnte man das sehen?
Er ist selbstständig vom Platz gegangen, aber stark humpelnd. Irgendwas am Knöchel, nehme ich an.
Gut, also dann natürlich gute Besserung von unserer Seite. Dann sage ich ganz herzlichen Dank an die Runde. Ganz herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an diesem Ostersonntag. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Osterfest. Bleiben Sie dran, die XXL-Highlights warten. Schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen. Applaus